Filmfritzen, nur die zwei, in Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
Frohes neues Jahr.
Das ist dein Opener?
Nee,
ach so.
Aber ich habe schon, also ich wollte es nochmal gesagt haben, es ist jetzt die erste Folge dieses Jahr, 2025. Das Einzige, was ihr jetzt von uns zwischen den Jahren bekommen habt, also zwischen der Folge Anfang Dezember und der jetzigen Folge, war der Content auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, Filmfritzen. Und wir haben jetzt auch einen TikTok-Account, ebenfalls @Filmfritzen. Mhm. Oder auch auf YouTube, da heißen wir
auch @Filmfritzen.
@Filmfritzen. Genau, da kann man uns verfolgen.
Auch frohes Neues von mir, by the way.
Ja, genau. Habe ich gerade so ein Knistern gehört? Hast du das auch gehört?
Was denn?
Ich habe gerade so ein Knistern gehört, dachte ich.
Ich glaube, das war außerhalb von unserem Studio.
Okay, alles gut.
In dem undefinierten Bereich, in den Backrooms.
Ja, genau.
Nur damit es halt gerade nicht so komisch rüberkommt, dass ich Erik angemault habe. Du hattest angekündigt, dass du einen Opener hast und dann fängst du an mit frohes Neues. Ich war so, das hätte ich auch hinbekommen.
Ja, klar. Ich habe eine neue Website gefunden. Das war mein Opener. Mhm. Der Kollege Carsten Rundquist, der bekannteste Film-Essayist auf YouTube etwa, der war auch, bevor Martin Scorsese auf Letterboxd gekommen ist, war er der most followed Letterboxd-Member.
Mhm, okay.
Und er hat ein Video auf seinem Zweitkanal hochgeladen, das hieß I Found My Calling und hat eine Website vorgestellt namens Cine2Nerdle.
Mhm.
Und da kann man so Battles machen mit so Cinephiles.
Mhm.
Und es geht quasi darum, ihr habt einen Starterfilm und von diesem Starterfilm muss man irgendwie eine Verbindung finden, also entweder einen Regisseurin oder irgendjemanden aus dem Cast und halt einen weiteren Film nennen, sozusagen. Okay. Und du kannst jede Verbindung nur dreimal nennen. Also wenn du zum Beispiel drei Tim Burton-Filme genannt hast und von einem Tim Burton-Film auf einen nächsten Tim Burton-Film gekommen bist, kannst du nicht mehr von einem Tim Burton-Film auf einen Tim Burton-Film kommen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade offen, ich spiele gerade gegen jemanden und ich habe, der Starterfilm war Pitch Perfect. Und ich bin von Pitch Perfect jetzt über Anna Kendrick, war der Link, auf Twilight gegangen.
Mhm.
Und man hat 25 Sekunden.
Und was muss die andere Person jetzt machen? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Die andere Person muss von Twilight jetzt auf noch einen Film kommen, auf den nächsten Film sozusagen kommen.
Aber egal welcher Film oder wie?
Naja, halt mit einem Cast-Member aus dem ersten Twilight-Film oder...
Ach so, okay, kannst du den Titel von dem Film eintragen.
Ja, genau.
Ah, okay.
So, und jetzt hat die Person Twilight New Moon eingegeben.
Das ist ein Cheap Move.
Ich gebe Tenet ein. Ich gehe hier mal raus aus Twilight. Und genau, wir haben auch so verschiedene Joker und so. 25 Sekunden bis. Und ich kann eben hier auch das so runterziehen. Und wir haben beide jeweils ein Ziel, was wir erreichen müssen.
Mhm.
Wir müssen nämlich irgendwie 8 Romance-Filme nennen. Sozusagen.
Oh, okay.
Ich kann entweder gewinnen, wenn er nichts mehr zu sagen hat, oder wenn ich 8 Romance-Filme genannt habe. Jetzt ist er wieder auch zurück auf Twilight gegangen. Und ich habe jetzt über Kristen Stewart bin ich auf Spencer gegangen.
Ah.
So, er hat jetzt Love, Lies, Bleeding eingegeben, hat damit seinen ersten Romance-Punkt bekommen.
Mm, okay.
So, und ich muss jetzt gucken, okay, scheiße, Love, Lies, Bleeding ist richtig gut. Weil von Love, Lies, Bleeding weiß ich nicht, wie ich davon wegkommen soll.
Du kannst hier den Jim Carrey-Film nehmen. Ist kein Romance-Film, aber Truman Show. Da spielt Ed Harris mit, glaube ich.
Scheiße, ich habe es nicht rechtzeitig eingegeben. Hab verloren. Okay, ja. Aber genau, das ist halt so das Konzept des Spiels. Es ist total, total crazy. Also ich habe das vorhin mindestens eine Stunde lang gespielt oder so. Es ist total mega lustig. Heißt Cine2Nerdle2.app heißt die Website.
Gab es ein Cine2Nerdle 1?
Ich weiß es nicht. Gute Frage. Aber genau, ich will es jetzt, also ich glaube, wenn man es nicht sieht, ist es nicht so lustig. Aber
das ist toll, muss ich das vorstellen, wie du jetzt so schwitzt davor.
Und ja, genau. Oh mein Gott. Und dann kann ich so, man kann auch sein Kit anpassen, sodass man nicht Romance-Filme sammeln muss, sondern zum Beispiel Horrorfilme oder dass man so und so viele Filme mit Bruce Willis sammeln muss oder so.
Mhm.
Und da halt dann überall raufkommen muss. Ed Harris war, oder auch Dave Franco hätte ich auch drauf kommen können. Über Dave Franco hätte ich auch irgendwas finden können.
Ja.
Ich dachte halt nur, Kristen Stewart, Katie O'Brien. Naja, so viel dazu.
Katie O'Brien ist mir auch nur die Mandalorian-Serie eingefallen.
Ja, ich glaube, die war auch vorher gar nicht so bekannt vor Love, Lies, Bleeding.
Oh, und Ant-Man 3.
Stimmt, natürlich.
Ich glaube nicht, dass der Film, für den sie bekannt sein möchte, aber es ist auf jeden Fall ein Film mit Katie O'Brien. Also
stimmt,
deswegen.
Ja.
Gute Schauspielerin bislang von dem, was ich gesehen habe. Und wir haben sie ja sogar live gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob ich sie...
Hä? War sie da?
Sie war bei der Comic-Con, wo wir waren.
Stimmt, ja.
als wir unseren Film Fritzen Booth hatten, ist sie auch vorbeigekommen und so, oh, hello. Oh, yeah, cool, cool.
I like the film Fritzen.
Es wird auch wieder spektakulär bei der Berlinale. Also könnt ihr euch auf einen neuen Vlog freuen.
Wir wissen ja auch noch gar nicht, stimmt, die Berlinale, bei der Berlinale ist ja Love Has Been gestartet letztes Jahr.
Mm, stimmt, ja.
Nur mal kurze Info, wir haben die nur die 2-Folge, falls ihr uns gerade zum ersten Mal hört. Wir haben viele FollowerInnen dazu bekommen über die Jahre. Also zwischen den Jahren. Also, ich glaube, es sind so drei Leute neu dazugekommen. falls ihr es nicht wisst, die NDZ-Ausgabe, wir reden einfach über irgendwie irgendwelchen Quatsch. Wir machen später noch das Trailer-Quiz und den Fragenflash, den Filmfritzen, Fragenflash, wo ihr uns Fragen stellen könnt auf Instagram. Aber wir haben jetzt auch ein Boot und Guacamole und so. Und,
Boot oder ein Brot?
Ein Brot.
Achso, ich habe erst verstanden, die haben auch ein Boot. Und also,
wo? In einem knallroten Gummiboot. Naja.
Ja, ja. Nee. Wir sind kein Musikpodcast. Also ich kenne das schon, aber ich verdränge es, weil ich meine Dorfwurzeln immer gerne verwische.
Wir sind ein Filmpodcast. Wir sind kein Musikpodcast, wir sind ein Filmpodcast, wir sind auch kein Bücherpodcast, nicht so wie mein anderer Podcast, den ich Anfang des Jahres gestartet habe. Mhm.
Willst du jetzt Werbung machen für deinen eigenen zweiten Podcast?
Ja, ich würde gerne Werbung machen hier, darf ich keine Werbung machen? Es geht auch irgendwie um Filme.
Weißt du, wenn du einschaltest in diesen Podcast, willst du, glaube ich, nicht hören, ach übrigens, ich mache noch was ganz anderes und jetzt mache ich noch das und das.
Naja, aber gut, dann lasse ich es halt.
Du kannst ganz gerne, ich gebe dir 30 Sekunden.
Mhm. Der Podcast heißt Ende ohne Ende, es geht um die Literatur von Michael Ende. Ich habe ihn gemeinsam mit meiner Freundin Jana gestartet, die auch schon mal hier im Podcast war. Und wir fangen gerade an mit Die Unendliche Geschichte. Jede Woche kommt eine Folge raus, wo wir ein neues Kapitel besprechen.
Punkt. Hast du sehr gut geschafft.
So. Hattest du, womit hättest du geöffnet?
Ich hatte überlegt, ich war gerade noch in der Uni und dann habe ich zu einem Kumpel gesagt, yo, könntest du mir vielleicht irgendwie einen Fun-Fact droppen? Ich brauche einen Opener für die Filmfritzen-Folge. Also literally 5 Sekunden, bevor ich gehen wollte. Also, ich schreibe dir was. Mhm. Und dann hat er mir 2 Sachen geschrieben. Unter anderem halt einmal die Indiana Jones Geschichte, die ich ja schon kannte, dass er halt im ersten Teil, wo er halt gegen diesen Samurai, also nicht Samurai, gegen den Schwertkämpfer kämpfen möchte, da auf diesem Platz in Kairo, während er gerade Marion sucht und dann halt vor ihm steht und Indy einfach seine Knarre rausholt und er schießt. Mhm. Weißt du, warum er das macht?
Ich glaube, das stand nicht im Skript. Ich glaube, irgendwie Harrison Ford hatte keinen Bock mehr an dem Tag oder so, oder?
So irgendwas ähnlich. War so. Also ich kannte die Story auch schon, nämlich, dass er halt einfach gottlos Durchfall hatte an dem Tag und nicht länger 10 Minuten drehen konnte am Stück. Und eigentlich wäre halt eine Kampfszene vorgesehen dafür, wo die auch so Choreografie für gemacht haben, meinte Harrison Ford einfach nur irgendwann zu Steve Spielberg, why don't I just shoot the guy? Und dann haben sie ihn einfach erschossen.
Naja, aber ich finde es gut. Es passt auch gut zu dem Charakter.
Ja, es hat schon so ein defining moment. Es ist immer so geil, dass Harrison Ford seine Charakter immer so passend trifft, dass er halt denen halt so Charakter gibt, indem er halt so einfach Harrison Ford-mäßig sagt, ja, wie umgehen wir dieses Problem, was würde der Charakter machen? Genauso mit Han Solo halt am Ende vom Empire Strikes Back mit dem I love you, I know. Das war auch von Harrison Ford.
Ja.
Das war nicht gescriptet.
Ja.
Und das ist aber tatsächlich ganz interessant, weil Hayao Miyazaki diese Szene unter anderem so erwähnt hat, als warum er halt kein großer Hollywood-Fan ist. Also gut, das war auch ein bisschen, als Hayao Miyazaki auch ein bisschen jünger war, glaube ich, sowieso ein bisschen mehr Anti-Hollywood. Mittlerweile geht er ja sogar zu den Oscars. Und da hat er halt gesagt, ja, das ist halt dieser Tod, dass diese Figur halt einfach nur so weggeworfen wird, als wäre es halt einfach nicht ein echter Mensch, so eine Entmenschlichung, weil das halt keine weiße Person ist.
Oh, okay.
Ich verstehe seinen Kritikpunkt. Das ist halt einfach ein Trope von vielen Hollywood-Filmen, vor allem aus der Zeit. Gleichzeitig muss man dazu auch sagen, dass es nicht der Anspruch von dem Film ist und dass halt so viele Nazis auch einfach gottlos sterben. Also ich habe immer noch diese Szene im Kopf, wo da eine Nazi halt von diesem Truck überfahren wird und man halt seine Beine sieht, die halt irgendwie 4-mal aufklappen, weil der Truck vier Räder hat irgendwie an jeder Seite oder so. Und dann, bei jedem Rad geht er so hoch. Also ich glaube, das ist mehr als Slapstick gemeint, aber nur, dass ich das auf jeden Fall wollte ich einmal noch erwähnen. Ja. Und das ist auch ganz lustig. Harrison Ford hat so ein Gespür dafür ganz gut, was er schafft. Was sollte der Charakter jetzt sagen, um es irgendwie noch passend zu machen, aber auch nicht zu lang und so.
Ein guter Schauspieler.
er ist ein richtig guter Schauspieler. Mhm. Und Mark Hamill, also der Luke Skywalker-Darsteller, der meinte halt auch, dass Harrison Ford einen richtig guten Regisseur machen würde. Weil er halt auch immer wieder, wenn Mark Hamill dann so beim ersten Star Wars-Film im Set war und so war, hey, das ist doch die Szene, die nach dem Trash-Compactor kommt. Das heißt, wir müssen jetzt doch eigentlich voller Schmutz sein und deine Haare müssen nass sein. Und Harrison Ford nur ihn so angeschaut hat, it ain't that kind of movie, kid. Und ja, deswegen meinte Mark Hamill, wenn Harrison Ford nicht so lazy wäre, wäre er ein richtig guter Regisseur.
Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein recurring Theme ist von uns, über die giving a fuckness von Harrison Ford zu reden. Ja. Regelmäßig. Ich habe nämlich letztens auch einen Clip gesehen, wo Harrison Ford zu Gast war bei dem Conan O'Brien Podcast. Mhm. Und da war einer irgendwie ein Regisseur bei oder so ein Producer, der daneben saß. Also die saßen alle an so einem Schreibtisch, aber eigentlich war es einfach ein Interview zwischen Conan O'Brien und Harrison Ford. Und dieser Typ, der meldet sich dann plötzlich so zu Wort, hat so ein Polunder an und so eine Krawatte und so und sagt so, hey, I just wanted to say, you know, because I wanted to dress up a little, because you know you are here and I just wanted, I don't know, my wife said I don't look that good and I'm not sure about that und so. Irgendwie so hat er das gesagt. Das war so richtig merkwürdig, hat er das verfolgt. Und alle sind ihn so sofort so am Anpumpen von wegen. Conan O'Brien sagt, you had one question to ask Harrison Ford, und Harrison Ford dreht sich um und sagt so, man, shut the fuck up. Und dann ist Harrison Ford aufgefallen, dass die beiden sogar fast das gleiche Outfit anhaben. Und er sagt so, see, and I don't care to mention it. Sehr lustig.
Ja, ich mag auch sehr, dass Harrison Ford so zwiegespalten ist zwischen, er hat gar keinen Bock auf diese klassischen Hollywood, nicht klassischen, auf diese Hollywood-Blockbuster und so weiter. Gleichzeitig macht er die aber immer wieder. Yeah. Und er sagt das auch ganz offen, von wegen, ja, das sieht immer auch sehr viel Spaß aus. Und deswegen, ja, deswegen machen das ja auch die anderen großen Hollywood-Stars, die jetzt auch noch da in Ant-Man verramscht werden.
Wie, nee, Bill Murray.
Bill Murray und der andere, wie heißt er nochmal? Hank Pym.
Ach so, Michael Douglas.
Ja, genau.
Ja.
Der hat ja auch nichts dazu.
Original Ant-Man. Ja, voll. Aber ich muss gerade auch direkt an Bill Murray denken, weil Harrison Ford als Hollywood-Star ist ja jetzt, also dass er sogar im MCU auftauchen würde, hätte ich halt niemals gedacht. Also, dass das tatsächlich passieren würde. Und Harrison Ford hat ja auch so tolle Momente gehabt wie, are you gonna be the Red Hulk? Und er sagt, what the fuck is a Red Hulk? und er gibt einfach einen Fick, ihm ist das auch voll egal, er kriegt halt den Paycheck und so, und ihm ist auch egal, wenn Leute ihn irgendwie anmaulen, wenn er irgendwas verrät. Genauso wie Bill Murray, der sagt, yeah, das war bei einem Zitat, bei einem Interview mit der FAZ, wo ich sage, ja, ich hatte da jetzt letztens erst mit Peyton Reed zusammengearbeitet für diesen großen Marvel-Film, ich glaube, das durfte ich gar nicht sagen, aber ist auch egal. Und es war halt Ant-Man 3.
Ja, ja. Krass, dass die FAZ dadurch nochmal international wichtig wurde.
Ja, also ich glaube jedenfalls, das war ein Interview für die FAZ.
Ja, aber ich hatte übrigens noch einen zweiten Fun-Fact.
Ja, ja, stimmt.
Den wollte ich auch nehmen. Da wurde mir nämlich gesagt, dass John Cleese in Monty Pythons Holy Grail, ich glaube, deutsches Ritter der Kokosnuss, dass sie dann den Zauberer suchen, nämlich der von John Cleese gespielt wird, mit dem Namen Tim. Und der stellt sich ja vor mit And my name is Tim. Und angeblich ist es wohl, also so wurde mir das geschildert, dass John Cleese einfach den Namen vergessen hat von dem Magier und sich einfach gesagt hat, Tim. Und das hört sich richtig lustig an und passt auch voll gut zu Monty Python. Aber dann habe ich, also das hat mir auch halt der Kumpel geschrieben. Und dann habe ich das extra, ich wollte es nicht fact-checken, ich wollte einfach noch ein bisschen mehr Informationen haben. Und dann habe ich halt, bin ich auf so ein Wiki, also so ein Monty Python-Wiki oder so gekommen, wo es dann auch drin stand in den Kommentaren, wegen Fun Fact, John Cleese hat vergessen, wie die Figur heißt, deswegen hat dann Mario einfach Tim genannt und alle fanden es lustig. Und jemand hat runtergeschrieben, yeah, that's a common myth. Das stimmt gar nicht. Und dann habe ich das dem Kumpel auch noch geschickt per Screenshot und meinte so, gut, dass ihr mich nochmal fact-checkt. Aber sonst wäre das mein Einstieg für den Opener gewesen.
Ja, ich denke auch manchmal auch bei so Sachen wie eben diesem I love you, I know, denke ich mir so, wenn heute diese Geschichte erzählt werden würde, von einem 2024er Film, von wegen Harrison Ford hätte sich die Line ausgedacht, dann hätte ich gedacht, das ist eine Idee vom PR-Team gewesen, dass sie sagt, Harrison Ford hat sich das ausgedacht, weil sich das gut vermarktet. Genauso wie Viggo Mortensen hat sich den Zeh gebrochen, als er bei Herr der Ringe gegen den Helm getreten hat.
Und den Shot haben die auch benutzt für den Film. Ich hatte nicht schon genügend.
Ja, das ist diese nervigen White Movie Bros, immer die dann die ganze Zeit sagen, wenn man sich den Film mit denen anguckt. Ich traue das den 70ern und auch den 2000ern noch nicht zu, dass das irgendwie so sich dann so ausgedacht wird. Aber ja, da habe ich auch gerade gedacht, das ist ja so ein offensichtlicher Monty Python Gag irgendwie auch. Mit dem Tim. Ich habe übrigens das Gefühl, John Cleese ist ein Charakter, also so ein Prominenter, mit dem ich noch mehr zu tun haben müsste.
Persönlich?
Nee, ich glaube, nee, einfach von dem ich mehr Ahnung haben müsste. Weißt du, ich glaube, das ist ein interessanter Typ. Er hat einen Fisch namens Wanda gemacht, für den Kevin Klein den Oscar gewonnen hat für eine komödiantische Rolle, was ich total krass fand. Mhm. Und er hat auch in Shrek 2 mitgesprochen. Er hat den König gesprochen.
Den Vater von Fiona.
Ja, ne? Genau. Okay. Ja. Und das, finde ich, hat er auch richtig toll gemacht. Und er ist ja auch bei Harry Potter.
Hä?
Ja, er spielt diesen Geist.
Ah doch, klar, stimmt. Ja, den halbkopflosen Nick.
Oder stimmt. Den fast kopflosen Nick?
Ja, kann auch sein.
Ist der halbkopflose Nick?
Ich glaube eher fast kopflose Nick. Aber stimmt, ja, natürlich, das ist John Cleese. Jetzt macht's Klick.
Klar. Ja, genau. Ja. Nearly Headless heißt er auf Englisch, genau.
Das ist wahrscheinlich der fast kopflose Nick.
Ja. Aber auf jeden Fall interessante Persönlichkeit. Der ist auch schon, der ist 1939 geboren.
Ist fast. Was? So alt ist der schon?
Ja.
Holy shit.
Wie alt ist er jetzt? Ich kann gerade nicht rechnen. Ist fast.
2019 war er also 80.
Ah, der ist jetzt, ja, stimmt, der ist
das so ist Mitte 80.
Fast, der ja, genau, Mitte 80. Sagen wir Mitte 80. also er wird dieses Jahr 86.
Ja,
also
ja.
27. Oktober, genau.
Holy shit.
Ja, ja.
I'm sorry.
So ist das.
Ich würde ganz gerne über Filme sprechen.
Ja, klar, dafür sind wir ja hier, genau. Mach das doch mal.
Ich habe nämlich überlegt, ich habe mir ein paar Filme ja auch angeschaut über die letzten Tage, bla und so. Und du auch. Ich finde es interessant, dass du dich gemutet hast, nur damit du was essen kannst, wenn es keiner hört. Wollen wir einmal zusammen über einen Film sprechen, den wir beide gesehen haben, nämlich Nosferatu von Robert Eggers, das Reimagining von dem alten Klassiker.
Nennen wir es so, ja, können wir gerne machen.
Nachdem du gegessen hast.
Nachdem ich Entschuldigung.
Unfassbar. Gar nicht essen?
Hast du zu Hause gegessen?
Du hast hier noch das Ding direkt neben dich gelegt. Deswegen war ich so, okay, ja, bitteschön. Das ist eine Absage. Nee, esse ich vielleicht später, aber ich habe eigentlich gerade noch eine Mensa gegessen.
Okay. Ja, Nosferatu. Hättest du mich in der Woche nochmal gefragt, ich hätte vergessen, dass ich ihn geguckt habe.
Ja, echt? Hä?
Ich glaube,
du hast so positiv, aus so einem positiven Gefühl bist du rausgekommen.
Ja, ich habe ihm dann im Endeffekt auch 3 Sterne gegeben, weil ich dann doch einen ähnlichen Gedanken dazu hatte wie du. Also, weil wir kurz nach dem Kino drüber gesprochen hatten, dass er irgendwie. Also, ich finde ihn. Ich bin echt ein Fan von Robert Eggers als Filmemacher, aber ich glaube nicht als Geschichtenerzähler.
Okay.
Weil ich finde, er ist atmosphärisch immer so wiedererkennbar, also so interessant auch, und ich mag es auch, dass er jetzt nach The Witch und The Lighthouse halt quasi so viel Budget bekommt und mit The Northman auch schon, The Northman fand ich richtig gut, und auch mit Nosferatu halt so große Sets und so tolle, große Bilder einfangen kann, die auch richtig gut dann eben zu seinem Stil passen. Aber irgendwie, also die meisten Figuren in dem Film waren mir irgendwie relativ egal, glaube ich. Und das, was mit dem passiert, und irgendwie, ich war nicht wirklich gespannt, sag ich mal so. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass wir zu weit hinten saßen. Also ich habe das wirklich so, ich mag das nicht, wenn ich möchte eigentlich schon wirklich drin sein im Film. Und deswegen habe ich irgendwann noch angefangen, mich zu versuchen, in die Mitte zu setzen, als wir noch in Wolfsburg ins Kino gegangen sind, weil ich damals gefühlt habe, zu weit hinten ist mir die Leinwand einfach zu klein. Also ich sehe dann halt immer halt die Umrandung, aber ich möchte eigentlich auch nicht zu nah dran sitzen, aber ich möchte halt eigentlich in meinem Blickwinkel fast nur die Leinwand haben, nicht noch das Außenrum. Und wenn du ganz hinten siehst, siehst du ja auch nicht noch die ganzen Lichter für den Notausgang und so weiter. Und dann finde ich, ist die Immersion noch nicht so da. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich glaube, es hat auch noch dazu beigetragen, warum ich damals den Justice League-Film richtig scheiße fand. Weil ich dann auch, wir saßen gar nicht mal so weit hinten, aber ich dachte so, okay, ich habe immer die Leinwand so gesehen, und vielleicht lag es auch daran, dass der Film angefangen hat mit einem 16:9, aber Hochkant.
16:9. Ja, stimmt. Ja.
Mit diesem komischen Handy-Video mit Superman und so.
Das ist merkwürdig.
Ja, das war, ach, ja.
Ich hab letztes es könnte auch daran liegen, dass der Film richtig scheiße war.
Daran lag es auch. Daran lag es auch. Der Original von Joss Whedon. Der Fotomaterial von, Videomaterial von Zack Snyder benutzt hat. Snyder. Ja gut, aber genau, bei Nosferatu saßen wir auch relativ weit hinten und deswegen glaube ich, es gibt, finde ich, die perfekten Sitze sind die, die wir im Eldorado-Kino in Frankfurt haben, von den Arthouse-Kinos, wo wir dann auch auf dem Balkon, aber halt
zwei, drei
oder sowas. Ich finde, das sind so mit die besten Plätze, die man haben kann.
Ja, nehme ich eigentlich auch immer, wenn ich da bin.
Ja,
ich war den einen Tag zwei Filme hintereinander im Dorado, habe auch genau die Plätze. Also einmal 2, 3, einmal 3 gehabt.
Ah, okay. Können wir gleich noch drüber sprechen,
ja, wie genau.
Die Filme waren. Aber nochmal zu Nosferatu. Also wir haben ja darüber schon privat gesprochen. Und genau, wir waren ja mehrere Leute und ihr wart eher halt positiv angetan davon. Ich war jetzt nicht, oh, ich hasse den Film, aber ich dachte mir schon so, oh, keine Ahnung, ist nicht das, was ich mir irgendwie erwünscht habe. Was natürlich nicht heißt, dass das schlecht ist. Aber ich habe jetzt auch gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, die dann den Film eigentlich ziemlich gut fand. Und hat auch nochmal erklärt, dass sie den eigentlich gar nicht so gut fand, als sie drin saß. Aber als sie rausgegangen ist, fand sie den irgendwie besser.
Ah, okay.
Weil sie halt irgendwie so meinte, dass es halt nochmal die weibliche Perspektive nochmal unterstützt und so weiter. Und ich als Mann kann das natürlich nicht widerlegen. Will ich auch nicht. Ich hatte halt den Film nur anders gelesen. Ich hatte den Film auf jeden Fall so gelesen, dass halt einfach nur dieses Original-Ding, also ich weiß, das habe ich dir schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal für unsere Zuhörer.
Ja, klar. Wir sind im Podcast, mach das gerne. Ich höre dir trotzdem zu.
Also, dass der Film, ich versuche das nicht spoilerhaft zu formulieren, aber dass der Film halt diesen feministischen Aspekt. Also ich habe ihn nicht als feministisch verstanden, weil ich dachte, dass er einfach nur das halt reproduziert, was das Original, was die Originalgeschichte macht. Ich habe den aber auch nicht gesehen, das Original. Aber hat mich halt sehr erinnert an so Geschichten aus der Zeit, wo es halt einfach nur darum ging, dass irgendwie eine Frau dann wichtig ist, wenn sie irgendwie ihre Sexualität zur Schau stellt oder wenn sie jetzt sterben kann für die Männer. Oder wenn sie, keine Ahnung, irgendwas opfern muss oder so. Und es ist ja so, dass die Frau in vielen literarischen Werken vor allem so als eher als Plotpoint benutzt wird oder als Geschenk für einen Mann oder so. Und als dadurch ihre Menschlichkeit weniger Raum bekommt. Und das hatte ich das Gefühl, dass es voll in diesem Film so war, dass sie halt nur irgendwie ein Handlungselement war. Zwar richtig gut gespielt von Lily Rose Depp. Heißt sie eigentlich Lily Rose Melody Depp oder wurde mir das einfach gestern...
Was?
Hatte. Das wäre richtig lustig.
Let me Google that.
Vielleicht war das einfach nur ein Witz von der Person.
Oder so wie ich, ja doch, Lily Rose Melody Depp.
Ah, krass.
Oder so wie ich, als ich mal gesagt habe, diese Netflix-Serie Love, Death, Sex und Robots, als ich mir diesen Sex einfach noch dazu gedacht habe, der gar nicht damit drin ist.
Aber man weiß trotzdem, was du meinst.
Genau, das ist so geil. Lily Rose Melody Depp.
Es gab mal so ein Interview von Anne Hathaway, die irgendwie da, ich weiß nicht, bei wem sie das, bei Jimmy Fallon oder sowas, wo sie dann gesagt hat, ja, also ich bin ja auch, ich glaube, sie hat ein Kind bekommen oder sowas davor, meint so, ja, wir hatten überlegt halt, sie und ihr Partner halt, die Leute mal zu verarschen, die fragen, wie heißt denn das Kind? Weil Celebrities immer so richtig bescheuerte Namen nehmen für ihre Kinder. So Esmeralda, okay, ich weiß nicht, ob Esmeralda ein doofer Name ist, aber so, oder Sachen,
die es sogar eine, gibt. Die so heißt.
Okay, sorry. Aber jedenfalls, das ist immer so, dass Celebrity-Namen, die Kinder davon immer so crazy Namen haben.
Yeah.
Dass sie halt nicht einfach Tom heißen oder sowas, also die Kinder von Celebrities, sondern halt...
Blue Ivy.
So, ja, so in die Richtung halt. Und dass sie damit halt immer...
Northwest.
Zum Beispiel, ja. Aber also jedenfalls auch manchmal Namen, von denen du nie gehört hast, die aber halt so pretentious klingen.
Irgendwie. Yeah.
Das kann natürlich auch voreingenommen sein, aber ist halt einfach so ein Trope. Und dass sie das immer so auf Partys mal gemacht hat, als sie schwanger von wegen, ja, wie nennen sie so und so? So Triangle oder so.
Triangle ist cool.
Ja.
Und dann alles so, schöner Name. So ja. Besonders.
Habe ich ja so noch nie gehört.
Genau. Ja. Du warst gerade dabei, sie hat gut gespielt.
Ja, genau. Lily Rose Melody Depp hat sehr gut gespielt. Und ansonsten, ja, war es für mich halt nur so ein bisschen, keine Ahnung, hat mir irgendwie wenig gegeben, weil das habe ich auch schon zu dir gesagt, dass ich The Northman da eigentlich ganz gut fand, weil er halt diese Hamlet, ich weiß nicht, wie Hamlet original ist, ne? Ja, eigentlich voll dumm. Aber zum Beispiel halt diese Revenge-Stories, die in Hamlet angelehnt sind, wie zum Beispiel König der Löwen oder sowas, wo du deinen Vater avengen musst gegen den Bösen, der deinen Vater umgebracht hat und sowas. Und dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, weil du bist ja so gut wie der Vater und der Vater war auch super und deswegen ist die Welt wieder perfekt. So. Und was ich halt bei Northman so nice fand, ist halt, dass der Trailer genau das suggeriert, dass das halt so eine Revenge-Story ist. Und ich dachte mir so, ja, das kann auch nett sein. Wenn das auch mit so Robert Eggers-Style kann man kann es halt so Guilty Pleasure-mäßig sein, dass es halt ihr nur kurz so eine Geschichte reinballern möchte und du denkst, ja geil, es gab Bass, Testosteron, so ein bisschen, ne, Male Audience abholen oder sowas, keine Ahnung.
Ich meine, das gab es ja auch.
Genau, ja, genau. Und das finde ich aber toll bei Northman, dass er halt diese Handlung komplett auf den Kopf stellt und zeigt, okay, der Typ kommt jetzt zurück und möchte alle avengen, seine Mutter und so weiter, die dann noch mit dem neuen Typen zusammenleben muss und mit dem Kinder kriegen musste und sowas. Also ohne so viel vorwegzunehmen, schafft es Northman halt, das ganze Narrativ zu hinterfragen und auch auf den Kopf zu stellen und halt auch zu widerlegen zum Teil und halt auch zu zeigen, dass einfach Rache immer nur Rache mit sich bringt. Also dass es halt ein Zyklus ist, den man durchbrechen sollte, wenn man glücklich werden möchte. Mhm. Ganz, ganz runtergebrochen. Und das hat diesen subversiven Charakter, wenn ich so nennen kann, das hat halt Nosferatu. hat Nosferatu halt leider nicht, finde ich. Ich finde das halt einfach British, nur so.
Nosferatu.
Es hat halt einfach nur Plotpoint A bis Plotpoint B und hat keinen C, zu dem man irgendwie noch dazukommen könnte, der halt nochmal was Neues dazu bringt.
Ja.
Eine eigene Perspektive. Es war also. Hatte schöne Bilder, aber deswegen hat es mich halt nicht so abgeholt. Und ich war leider nicht so in the mood vor geballte Testosteron. Ich habe mich extra so ein bisschen aus der Immersion rausgenommen, weil ich halt Angst habe vor Horrorfilmen.
Ja.
Und deswegen, aber es war jetzt keine schlechte Erfahrung.
Ja. Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, ich finde, also Filmmaking-wise irgendwie hat es schon geschafft, einen irgendwie da so reinzuholen. Mhm. Und ich glaube, was auch so ein Ding ist, ich weiß ja nicht genau, wie es im Original war, aber dass Lily Rose Depps Figur, Ellen heißt ja, glaube ich, dass sie am Ende quasi eine Entscheidung trifft und ihren Mann hintergeht. Spoiler. Mehr oder weniger. Also dass sie ihn so austrickst. Und dadurch eben auch so eine Art sexuelle Befreiung erfährt. Aber ich finde halt, dass das irgendwie auch so ein Narrativ ist, was sich durch die letzten Jahre so ein bisschen durchgezogen hat. Dass immer wenn man eine Geschichte über eine Frau erzählt, die sich irgendwie emanzipieren will, dass das immer auf dieser sexuellen Ebene passiert. Eben bei Poor Things war das auch ein riesen Talking Point, dass Punkt von, sie wird jetzt, also dieses Kind wird jetzt zu einer Frau sozusagen und zu einer selbstständigen Frau und das geschieht nur durch die sexuelle Ebene und durch nichts anderes. Ähnlich auch wie bei Anora, wobei Anora in meinen Augen null mit der Emanzipation zu tun hat. Also das ist gar nicht die Geschichte, die der Film erzählen möchte.
Ja.
Ich glaube, das ist das, was viele da reinlesen, aber das ist halt auch nochmal so eine Sache und irgendwie. Vielleicht ist das auch einfach das, was man mitbekommt, weil Sex sells im Endeffekt. Ja. Also Nosferatu ist jetzt kein Erotikfilm.
Naja, oder so. Kann man auch diskutieren.
Je nachdem. Ich habe auf Letterboxd ganz viele Leute gesehen, die über Bill Skarsgård halt thirsten als
was?
Nosferatu. Ja, der mit diesem langen, ekligen und diesem Schnubbi und so. Ja, das ist der Hear Me Out Cake. Kennst du das? Der
ja, doch, doch.
Ja, ja. Und
holy shit.
Ja. Oh. Aber ja, so ist das halt, ne, das Internet. Aber genau, das halt vielleicht, also vielleicht gibt es auch ganz viele tolle Geschichten, wo Frauen sich emanzipieren, auf einer Karriereebene oder halt mit vielen, halt mit einem neuen Bezug zum Leben oder sowas in die Richtung, von dem man vielleicht nicht so viel mitbekommt oder die halt nicht so kontrovers diskutiert werden. Vielleicht.
Ja, ich habe den letzten Satz gerade nicht so mitbekommen, irgendwie, weiß ich nicht, mein Gehirn hat kurz so einen Stopp gemacht. Weil ich gerade nochmal dieses Bild von Biscars gerade im Kopf hatte und ich war so.
Es war echt, also da habe ich mir auch echt gekräuselt, so ein bisschen, wenn man den auch so gesehen hat. Ich verstehe auch nicht, Nosferatu hatte in dem ersten Film aus den 20er Jahren oder so, hat er diesen Schnurrbart nicht.
Nicht?
Nee, und ich verstehe nicht, warum er diesen Schnurrbart dann jetzt hat. Also was das soll, wenn das nicht zum Original-Character-Design gehört, weil das doch ihn auch einfach so ein bisschen. Waluigi-fiziert.
Stimmt. Oh mein Gott, ich hoffe, dass da jemand irgendwie so eine AI-Version draus macht, wo sie den mal rausnehmen, dann mal Waluigi da reinpacken oder so. Oder dass sie mal Waluigi sagen, anstatt Nosferatu.
Genau. Oh, Waluigi. Hier, guck, das ist der aus dem Friedrich Wilhelm Murnau-Film. Und da ist kein Schnurrbart zu sehen.
Stimmt. Aber der ist sexy, Hemiod.
Wer hat ihn denn da, war das... Max Schreck hat ihn gespielt. Und dann gab es noch eine Version von Werner Herzog mit Klaus Kinski.
War es Werner Herzog oder Rainer Werner Fassbinder?
Werner Herzog.
Ach so.
Nosferatu, Phantom der Nacht mit Klaus Kinski.
Aber auch einfach die gleiche Geschichte wahrscheinlich, ne?
Ja, hier steht komischerweise, also der Film heißt Nosferatu, Phantom der Nacht. Und in der Synopsis steht, a real estate agent leaves behind his beautiful wife to go to Transylvania to visit the mysterious Count Dracula.
Ja, es ist ja auch eine Dracula-Geschichte.
Ach so. Aber er ist ja nicht.
Nee, okay. Aber ich glaube, das ist einfach so die. Also, ich glaube, Nosferatu und Dracula sollen eigentlich glaub, die gleiche Figur sein.
Ach so.
Soweit ich weiß. Er ist ja auch ein Vampir.
Ja. Also sind Nosferatu, Dracula und Edward Cullen dieselbe Figur.
Soweit würde ich nicht
Edward
gehen.
Edward Cullen ist auch ein Vampir.
Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich glaube schon, dass die Figuren sehr, also sehr nah sind aneinander. Also ich weiß gar nicht, was der Ursprung von Nosferatu ist, ob die Geschichte für den Film gemacht wurde oder ob das auf dem Märchen basiert. Weil wenn das halt auch wieder auf einer anderen Erzählung basiert, dann ist es halt wahrscheinlich irgendwie irgendeine Story, die es mal gab, die halt dann ein bisschen zersplittert, dann von anderen Sachen wieder erzählt wurde. So wie Hamlet. Hamlet ist ja auch nicht das Original. Es basiert ja auch auf einer nordischen Sage und ich glaube, The Northman hat sich ja eher auch darauf bezogen.
Genau.
Deswegen, ja. Aber, genau, schöne Bilder.
Ich glaube, also es gibt auch viele, die ihn sehr, sehr gut finden und ich glaube, vielleicht ist es auch eine Stimmungssache. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich glaube auch.
Definitiv.
Und eine Erwartungssache, je nachdem, was willst du von dem Film? Wenn du einfach sagst, okay, ich möchte so ein bisschen Nervenkitzel und gute Schauspielerei, aber eigentlich nur halt schöne Bilder, so ein bisschen scenic, also so einfach nur Gefühl, nur Gefühl haben, dann ist ja voll okay, aber ich bin mit einer anderen Grundstimmung reingegangen. Glaube ich. Deswegen hat mir das nicht so angetan. Aber ich bin jetzt auch nicht wütend aus dem Film gegangen. So wie Justice League.
Ja, kann es ja auch mal geben.
Ja.
Wir haben noch einen Film zusammen im Kino geguckt.
Stimmt.
2 Tage vorher. Und zwar Universal Language.
Stimmt, ja.
Und zwar war das Teil der Spotlight von den Arthouse-Kinos, wo wir jetzt hin und wieder mal zu sehen sein werden. Wir werden das in Zukunft immer auf Instagram ankündigen, das haben wir jetzt letztes Mal nicht gemacht, aber wir werden es auf Instagram ankündigen, wenn wir da sind und das so ein bisschen anmoderieren. Beim ersten Mal, als wir dabei waren, da ging es um der Lehrer, der das Meer versprach. Mhm. Und den Film haben wir auch ausgesucht. Universal Language haben wir nicht ausgesucht. Da weiß man vorher nicht, welchen Film man guckt. Aber es kostet, glaube ich, 5-6 Euro oder so, um da reinzukommen. Und genau, und das letzte Mal, als wir es anmoderiert haben, da haben wir auch das Trailer-Quiz gemacht. Das können wir vielleicht später noch erzählen beim Trailer-Quiz. Und da lief nämlich der Film Universal Language. Das ist ein kanadischer Film, der aber zu weiten Teilen auf Farsi ist. Ne? Die Sprache, die im Iran gesprochen wird.
Oder so. Ich glaube, ja.
Genau.
Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nicht, ob Persisch da der richtige Begriff ist, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, Farsi ist dann, denke ich mal, ja.
Also auf Letterboxd steht Spoken Languages Persian in Klammern Farsi. Also es klingt so, als wäre Farsi was die Leute halt sagen.
Okay.
Und Französisch wird halt auch gesprochen. Aber es spielt quasi in so einer Alternativrealität, in der ganz viele Menschen in Winnipeg Farsi sprechen.
Was? Alternative Realität ist das?
Ja, scheinbar. Also das ist das, was ich so gelesen habe darüber. Weil das eigentlich in Winnipeg nicht der Fall ist.
Ich kenne nicht Winnipeg, aber ich dachte, dass das... ich hatte auf IMDb, dachte ich mal, gelesen, dass es irgendwie um die, dass der Typ halt aus seiner eigenen Perspektive erzählt, seine Lebensgeschichte, der Hauptdarsteller, Matthew irgendwas.
Matthew Rankin, ja.
Genau, dass er seine eigene Geschichte damit erzählen wollte, und seinem Heimatdorf oder Heimatstadt.
Ja, er spielt sich auch selber.
Deswegen dachte ich, das wäre, weiß ich nicht genau, aber eigentlich spielt es auch keine Rolle, weil es halt.
Es ist so super, also surreal und abstrakt und crazy und.
Ich finde, ich habe mir was anderes vorgestellt, wenn ich surreal und abstrakt höre. Ich würde dem auch das zusprechen, aber halt nur für bestimmte Szenen. Ich glaube, es gibt so 4 Szenen oder sowas, wo ich sagen würde, das passt perfekt darauf und deswegen kann man das theoretisch auf den Film auch anwenden, aber es ist halt auf jeden Fall in erster Linie, glaube ich, eine Komödie.
Ja, das stimmt.
Also teilweise auch eine sehr, sehr schwarze Komödie.
Ja.
Aber es ist halt einfach, also ich fand ihn saulustig, vor allem ist es so ein Film, der jetzt für die breite Masse nicht direkt, also der wird nicht an die breite Masse gedacht. Das ist so ein klassischer Festivalfilm, würde ich sagen.
Ja, voll.
Der vor allem für CineastInnen gemacht wird, die schon mehrere Filme gesehen haben und dann wissen, okay, wenn der Film jetzt mit der Kamera einfach nur draufhält und dann so stehen bleibt 2 Minuten lang, dann ist es gleichzeitig doppelt lustig. Mhm. Aber deswegen, ich habe das schon öfter gehört von Leuten, die arbeiten bei den Arthouse-Kinos, die Sneaks dann halt auch mal auswerten hinterher. Wenn die Sneaks voll sind, dann sind es halt meistens Leute dabei, die halt eben eher casual KinogängerInnen sind und dann sind die Bewertungen meistens auch schlechter. Und deswegen hat der Film halt auch keine so gute Bewertung bekommen, weil das Haus einfach ausverkauft war. Es war also wirklich, so krass voll und das hat mich richtig gefreut. Dadurch hat er die Bewertung ein bisschen gelitten, aber die Leute, die ich darüber gesprochen habe, bislang habe ich gar nicht so vielen Leuten darüber gesprochen, ich fand ihn extrem gut.
Ja,
also ich würde nicht sagen, das beste Film aller Zeiten, aber es ist auf jeden Fall so ein Film, der es schafft, so seinen eigenen Ton zu finden und, glaube ich, das, was er machen wollte, perfekt schafft. Also sowohl verwirren, als auch unterhalten und auch komödiantisch zu punkten.
Ich glaube halt, jemanden in so einer Verwirrung zum Lachen zu bringen, finde ich auch eigentlich, das ist nochmal ein ganz anderer Lacher irgendwie.
Ja, ja.
Und das finde ich super. Ja, ich hatte auch meinen großen Spaß damit. Ich finde, er hat 90 Minuten, ich finde, er fühlt sich ein Stück länger an irgendwie. Mhm. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt einige Einstellungen mal länger gehalten werden. Aber ich muss gerade noch an die eine Stelle denken. Ja, hier ist dieser Stein von in Gedenken an den Mann, der hier gestorben ist. Und ich würde sagen, wir gedenken jetzt in 30 Minuten Stille an diesen Mann. Und alle, viele Leute haben halt auch geschrieben, dass Matthew Rankin sich da halt so ein bisschen, also so, quasi so eine Hommage flickt irgendwie aus unterschiedlichen FilmemacherInnen. Vor allem Wes Anderson ist für den Mainstream-Kinogänger auch sehr ersichtlich. Also gerade diese Puppenhaus-Ästhetik und also dieses sehr flache teilweise. Ich habe aber auch sehr den Aki Kaurismäki drin gesehen. Das ist ein finnischer Filmemacher, der so eine sehr stumpfe Komik auch drin hat. Und das ist genau wie in dieser Szene halt gewesen. Also niemand hinterfragt das, sondern die bleiben dann eine halbe Stunde stehen. Und die andere Figur geht in diesen Hähnchenladen rein und da hält sich dann 20 Minuten mit irgendwie und kommt dann wieder raus und die stehen immer noch da.
Ja, ja.
Und es ist, ich finde das super. Auch diese Truthähne oder worum es da noch alles ging. Und,
aber keine Sorge, man hält nicht, also man sieht nicht 30 Minuten lang wirklich, wie nee. Das wäre auch lustig, ja. Aber es wäre auch nur lustig, also so für die ersten 10 ja, Sekunden, nur genau. Wenn man denkt, bitte, jetzt komm.
Genau. Es ist, die Handlung zusammenzufassen ist eigentlich auch recht schwierig. Also es geht irgendwie um drei oder vier Geschichten, die parallel zueinander erzählt werden und die irgendwie auch grob miteinander zusammenhängen.
Ja.
Es geht in so einer Grundschule los. Der eine Junge hat seine Brille verloren, die von einem Truthahn geklaut wurde und eine Freundin von ihm wollte ihm dann dabei helfen, weil der Lehrer gesagt hat, bis du deine Brille zurückkriegst, kommt ihr alle in die Kammer oder so.
Genau, da geht der Unterricht nicht weiter.
Genau, dann geht der Unterricht nicht weiter. Deswegen versucht sie dann diese Brille zu holen und findet dann ein 500 Währungen.
Ich weiß nicht mehr, was das war.
Aber irgendwie war einen großen Schein im Eis eingefroren. Alles ist winterlich, alles ist kalt, alles ist eingefroren und so. Und in diesem Eis ist da eben so ein Schein eingefroren und sie holt ihre große Schwester, die versuchen das da rauszukriegen, um eine neue Brille zu kaufen für ihren Kumpel. Finde ich auch total süß eigentlich.
Mhm.
Und dann kommt so ein Touristenführer halt vorbei, eben der Touristenführer, der da die halbe Stunde Stille macht und sagt so, ah ja, hier, der braucht hier irgendwie eine Axt oder so. Und ist ja auf der Suche nach einer Axt. Und parallel dazu ist eben der Matthew, der kündigt seinen Job in Quebec bei der Regierung und kehrt zurück in seine Heimat nach Winnipeg. Diese ganzen Sachen.
Ja, ich glaube, mehr muss man auch nicht wissen.
Nee,
weil die Geschichten verknüpfen sich zwischendurch auch immer wieder.
Genau.
Und
kann man sich auch einfach angucken.
Ja.
Also der startet am 23. Januar regulär in Deutschland. Ich weiß aber noch nicht, ob er in den Arthouse-Kinos läuft.
Nicht.
Nee, safe nicht.
Okay. Der läuft nicht in Arthouse-Kinos leider, aber vielleicht einmal Seen-Kino in Frankfurt.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das ist so ein Film, der würde da gut passen zu.
Ja.
Genau, ich kann ihn sehr empfehlen. Vor allem für Leute, die sich mehr mit Kino auseinandergesetzt haben. Würde mehr Spaß machen, aber wenn man sich darauf einlässt, dass man da nicht eben halt eine Komödie hat, die so Superbad-mäßig erzählt wird, dann
Hangover.
Ja, dann hat man, also man muss halt vorwissen, vielleicht, was es so eher ist, dass es halt eher nicht Mainstream-mäßig inszeniert ist.
Mhm.
Ja, welche anderen beiden Filme hast du denn noch gesehen, dass wir es noch schaffen, bevor wir jetzt mit dem Trailer-Quiz anfangen?
Ich habe auch noch einen Film. Wir sind gerade wieder in unserer Film-Challenge drin, das wollte ich auch nochmal kurz erwähnt haben. Und wir haben im ersten, die wir privat miteinander machen, quasi eine Filmclub-Sache. Und im ersten Monat haben wir die Challenge, 5 Filme von einem Regisseur in zu gucken und uns dann über diese Person auszutauschen. Also jeder sucht sich quasi eine eigene Person aus. Und ich habe mich für Christian Petzold entschieden, den deutschen Regisseur. Und der erste Film, den ich von ihm geguckt habe, war Wolfsburg.
Ach stimmt,
das erzählt. Habe ich erzählt, okay. Fand ich schlecht. Also sehr, sehr langweilig. Ich habe mir auch so ein bisschen erhofft, dass man so ein bisschen mehr von unserer tollen Heimatstadt sieht und ich mir denke, da habe ich meine erste Zigarette geraucht oder weißt du, so wie das dann halt ist. Man sieht tatsächlich nur die Landstraße zwischen Wolfsburg und Nordsteimke. Aber vielleicht ist das auch der Gedanke zu sagen, naja, spielt halt in Wolfsburg, also du siehst nichts von der Stadt, weil es keine Stadt ist. Ja. Irgendwie so in dem Sinne. Aber naja, und dann habe ich noch Phoenix gesehen mit Nina Hoss in der Hauptrolle und es geht um eine Jüdin, deren Ermordung im KZ quasi nicht erfolgt hat, sozusagen. Also sie wurde erschossen, aber hat das überlebt und kommt dann mit einem entstellten Gesicht zurück in die Heimat. Und ihr wird das Gesicht operiert, sodass sie anders aussieht als vorher. Und dann sucht sie ihren Mann wieder auf. in Berlin und trifft ihn dann und der erkennt sie aber nicht, aber er sagt, du siehst genau aus wie meine Frau und meine Frau hat extrem viel geerbt, weil ihre ganze Familie im KZ ermordet wurde und wir können so tun, als wärst du meine Frau und du kommst zurück und wir können gemeinsam das Geld erben. Und das ist so crazy, es ist so Hitchcockian Storytelling eigentlich fast, weil sie ja gleichzeitig so tun muss, als wäre sie nicht sie, und dann aber so tun muss, als wäre sie nicht sie, diese tut, als wäre sie sie.
Aber also der Mann weiß es auch wirklich nicht.
Der Mann weiß es nicht.
Nee. Okay, krass.
Das ist total, also wirklich ganz toll, läuft auf Amazon Prime, den fand ich super. Und dann war ich, genau, im Kino zwei Tage, an einem Tag in zwei Filmen, in We Live in Time und danach in Better Man, den Robbie Williams Film. Es gab einen Film von den beiden, mit denen hatte ich mehr Spaß als mit dem anderen. Also ich fand We Live in Time in Ordnung.
Echt?
Ja, ich hatte eigentlich schon so ein bisschen die Einstellung, dass ich ihn sehr konventionell finde, weil er halt eine Krebs-Love-Story ist. Und das weiß man auch schon, wenn man in den Trailer reingeht. Und er macht auch nicht viel mehr als das. Er erzählt sehr nonlinear, also er springt die ganze Zeit zwischen irgendwelchen Handlungsebenen hin und her, wirkt aber auf mich nicht strukturiert. Okay. Also es wirkt nicht so, als hätte das irgendwie einen Sinn. Er explort so ein bisschen diese Zeitebene einer Beziehung oder eines Lebens in general. Und das hätte auch gerne noch ein Stück tiefer gehen können. Es gab viele Momente, die ich gut fand, also die mich auch berührt haben, die ich toll fand. Im Großen und Ganzen hat es mich nicht zum Weinen gebracht oder so. Und das ist das, wovon ganz viele Leute erzählen, oh mein Gott, die ist so traurig und so rührend. Die Chemistry funktioniert gut zwischen Andrew Garfield und Florence Pugh. Und am Ende ist es vielleicht auch das, was man möchte. Mhm. Und Better Man fand ich richtig gut.
Nice.
Und das fand ich total crazy, weil der floppt gerade mies an den Kinokassen, weil die AmerikanerInnen nicht wissen, wer das ist, Robbie Williams, und dann auch noch keinen Promi in die Hauptrolle zu besetzen, sondern einen CGI-Affen. Aber ich habe das noch nie gesehen, weil Robbie Williams war ja nicht am Set als dieser CGI-Affe. Robbie Williams ist da ein CGI-Affe in dem Film. aber er spricht sich selbst.
Echt?
Und das finde ich so krass. What? Stell dir mal vor, du machst einen Film über dich selbst und du spielst dich quasi selbst.
Das ist ja nice.
Und dann gibt es da halt Momente, wo es geht zum Beispiel um die Trennung von Take That, wo er das schon so, also er ist auch Executive Producer, wo er das schon so sagt, ja, die haben mich dann rausgeschmissen und es ist alles scheiße gewesen und so. Aber bei seiner Trennung mit Nicole Appleton zum Beispiel, die dann später mit Liam Hemsworth zusammen war, Liam Gallagher von Oasis.
Okay. Also wow, Age Gap.
Als die sich getrennt haben, also Robbie Williams ganz viel Probleme mit Depressionen und mit Drogen und sowas gehabt, aber anders als zum Beispiel bei Elvis hatte ich nie das Gefühl, dass hier gesagt wird, Robbie Williams ist jetzt ein Arschloch, aber ist er natürlich nur wegen den Drogen und wegen den Krankheiten und so. Nee, Robbie Williams ist hier ein Arschloch. Er benimmt sich einfach wie ein Arschloch, er hat sich nicht unter Kontrolle. Und das dann so zu haben, dich selbst zu sprechen, darüber zu reflektieren, was in deinem Leben bisher passiert ist, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist und wie du mit deinen Leuten umgegangen bist und dann den Film Better Man zu nennen und den letzten Film, den letzten Song, der da gespielt wird, halt Better Man zu haben.
Nicht spoilern, nicht so viel.
Ja, mein Gott.
Ich wollte nächste Woche gucken.
Ja, also, achso, ja gut, okay, I'm sorry. Aber ich weiß halt nicht, also die Person, mit der du reingehst, weiß bestimmt die ganzen Sachen schon auch, die da passieren. Und es ist aber tatsächlich auch ein bisschen entschärft, weil eigentlich ging die Trennung mit Robbie Williams um eine Abtreibung von Nicole Appleton. Okay. Also Nicole Appleton war eigentlich schwanger und wurde von ihrem Manager dann dazu gedrängt, also sie ist auch Sängerin gewesen, oder immer noch, und wurde dann von ihrem Manager dazu gedrängt, abzutreiben, und deswegen haben die sich getrennt. Aber das kommt in dem Film nicht vor. Und das finde ich dann auch krass, aber ja, ich finde so von allen Biopics, die man bisher hatte, ist das einer der besseren auf jeden Fall. Und er hat mich auch nochmal richtig rangeführt an die Musik von Robbie Williams. Also auch eignet sich richtig gut für so einen Film.
Glaube ich.
Und was ich am allergeilsten finde, ist zu sagen, da war einer, der hat gepitcht, wir lassen da einen CGI-Affen rumlaufen und wir wollen mit dem connecten, wir wollen, dass der sich verliebt, wir wollen, dass der trauert, wir wollen, dass der Drogen nimmt. Dieser CGI-Affe. Und es muss so viel Mietiges gegeben haben, wo Leute gesagt haben, das machen wir nicht. Ihr seid doch bekloppt. Was ist denn mit euch? Lass dich doch nicht verkaufen. Das ist die Eierfe. Und trotzdem, da habe ich diesen Film im Kino gesehen, weißt du? Und das finde ich so toll, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass Menschen das als ein Risiko bewerten. Und es scheinbar auch ein Risiko ist. Aber es für mich tatsächlich, nach 10 Minuten habe ich mir nicht mehr gedacht, was mache ich hier gerade eigentlich? Ich gucke mir einen Film an mit Robbie Williams als CGI-Affen. Nee, der funktioniert.
Okay.
Der ist greifbar, der ist emotional und der ist kein Gag oder so. Es wird auch nicht nochmal angesprochen in dem Film. Das finde ich sau faszinierend. Also das fand ich total krass.
Also wird in dem Film auch, das kann ich nochmal fragen, wird das auch nochmal... Werden seine Songs, wo es um Affen geht, auch nochmal irgendwie gespielt? So Me and My Monkey zum Beispiel?
Nee.
Weil, also ich, meine Mutter ist halt großer Robbie Williams-Fan. Mhm. Und deswegen kenne ich halt auch ein paar Songs von dem. Ich war als Kind so richtig großer richtig großer Fan von dem Song Rootbox.
Mhm.
Das ist eigentlich ein richtig schlechter Song, aber ich fand den lustig damals, weil sich einer hat zu denen in so einer Dose aufgenommen. Ja, deswegen, für mich war es halt schon so, lol, okay, CGI-Affe als Robbie Williams, warum nicht? Aber es macht auch schon Sinn, wenn man halt ihn so ein bisschen kennt, dass er halt immer so einen Affenkomplex hat und sich selber halt eher so als Affen halt sieht. Deswegen finde ich das ziemlich nice.
Ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Es gab wirklich Szenen auch so visuell, die meinen Mind geblowt haben.
Okay.
Wie toll die umgesetzt. Es ist ja vom Regisseur von The Greatest Showman und wenn The Greatest Showman 1 gemacht hat, dann sind das so pompöse, tolle Musiknummern gewesen. Und besonders die glänzen hier richtig gut. Also es gibt eine Szene, wo es losgeht mit Take That. Das ist eine ganz, ganz tolle Szene auch. Okay. Also rein visuell richtig toll. Okay, ich höre jetzt hier auf, genau.
Ich war schon so, okay, hoffentlich ist es alles, was du erzählst, im ersten Drittel.
Naja, das war das erste Drittel.
Okay,
deswegen. Ja, aber wenn er dann stirbt am Ende.
Ja, good
old. Ich habe eine Lüge erzählt, das war gar nicht der letzte Song, der vorkommt.
Jetzt willst du einfach nur das wieder gut machen und sagen, nein, Felix, das passiert nicht.
Nee, aber
gar
tatsächlich,
nicht.
Nee, es so kommt. Und das wird dich vielleicht überraschen. Not everybody.
Not everybody.
Okay, du hast auch noch einen Film.
Läuft Rootbox. Gut. ja, genau, ich habe noch einen Film gestern gesehen, den fand ich sehr spannend. Nämlich im Rahmen der Filmreihe am Campus Westend, also an der Goethe-Uni, nämlich zu der Red Cinema Filmreihe, wo es um, dieses Semester geht es um verschiedene Genrefilme, die sich mit Sozialismus auseinandersetzen. Also das ist ganz platt gesagt, das heißt Red Cinema, also das heißt auch antikoloniale Filme zum Beispiel. Halt nicht nur sozialistische Filme, sondern aber eher halt so, die einen progressiven und auch revolutionären teilweise Charakter haben. Und sich oder mit marxistischen Themen auseinandersetzen. Und genau, den Film, den ich jetzt gesehen habe, ist nämlich, hat den Titel Martin Eden.
Mhm.
Hast du den Namen schon mal gehört?
Nee.
Weil das ist scheinbar so ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, was auch von einem Autor geschrieben wurde, der selber, dem wurde es mal abgesprochen, dass er eigentlich Sozialist war, aber der war halt in Gewerkschaften drin und so weiter. Also das war auch eher so mehr Sozialdemokratie und Sozialismus. Und der wurde aber, der war halt ein Kultautor. Also ich glaube, das Buch kam, glaube ich, 1909 raus oder so. Und genau, das wurde so umgeframed und auch die Verfilmung davon damals waren halt immer sehr eher pro-westlich danach inszeniert. Vor allem, also ich schätze mal, hat viel mit dem Kalten Krieg zu tun gehabt, dass man dann gesagt hat, okay, wir benutzen das als Red Scare-mäßig, um nochmal die eigene Ideologie damit reinzupreschen, obwohl das der Autor scheinbar nicht so gesehen hat. Das war ja vor dem Kalten Krieg, als er das geschrieben hat. Und Martin Eden ist ein sauinteressanter Film, weil er es halt schafft, so, das liebe ich, wenn Filme es schaffen, Konzepte zu erzählen, Figuren persönlich zu erzählen, nahbar zu machen und auch gleichzeitig halt sehr viel offen zu lassen und nicht dir halt dann eine Moralpredigt zu geben, sondern der Film sagt dir ganz klar, du musst selber nachdenken, was du jetzt davon hältst. Weil es halt auch eigentlich, wenn es geht um den Individualismus, es geht um den Sozialismus, aber eigentlich eher um den Kollektivismus. Das wird immer so ausgespielt zueinander, aber das ist geil. Es fängt so an, dass das so ein Typ im Hintergrund so zu sehen ist, den man nicht ganz so erkennt. Der Film ist auch in 16mm gedreht, obwohl er 2019 oder 2020 rauskam.
Ach so, crazy.
Oder 2021, okay. Also jedenfalls vor ein paar Jahren erst. Italienischer Film, der wurde auch dann nochmal ins italienische Setting kurz vor dem Zweiten Weltkrieg dann eingeordnet, also von der Handlung her. Und du siehst halt diesen Menschen da auf dieser Bühne mit einem Sozialismus-Logo hinten, also im sowjetischen, und da siehst du halt einen Typen, du denkst erst, das ist Lenin, weil er halt sehr ähnlich gekleidet ist. Also deswegen ist der Film ist schon schlau genug, um nicht einfach den Sozialismus falsch zu erklären, also von wegen, es hat nichts mit Individualismus zu tun, sondern halt eher so die sowjetische Interpretation davon. Und deswegen, der Film schafft es halt sauschlau, dann diese ganzen Konzepte gegeneinander auszuspielen und es geht auch um Liberalismus, es geht um auch monarchische Verhältnisse, würde ich fast schon sagen. Und so dieses Arbeiterkind, was dann, also es ist halt ein Arbeiter aus der Arbeiterklasse, ich schätze mal, der ist so Mitte 20 oder so, der dann halt das Schreiben für sich entdeckt und auch eine Frau kennenlernt, in die er sich verliebt, die der Bourgeoisie angehört, also sehr reiche Familie halt ist und er selber ist halt in diesem ja, ist halt ein Arbeiter. Und er erlebt so erst diesen Traum, dass er halt Teil von den Reichen wird und so aufsteigen kann als Arbeiter und halt findet so die Poesie für sich, möchte Schriftsteller werden und alle in dieser Familie lachen ihn eigentlich die ganze Zeit nur aus hinter seinem Rücken. Und das wird er irgendwann, wird ihm das bewusst. Aber gleichzeitig entfremdet er sich auch von seiner eigenen Schicht, von der Arbeiterklasse und dann wird er Schriftsteller und irgendwie wird er dann auch noch erfolgreich, womit niemand rechnet. Hm. Aber eigentlich wird er immer mehr, fokussiert er sich auf sich und ich finde, dass man ihm auch so Narzissmus sehr gut ansehen kann. Gleichzeitig ist er aber in dieser ideologischen Sphäre die ganze Zeit. Und der Film ist deswegen so spannend und so gut einfach, weil er halt so viel einbaut in diesen Film. Ich weiß nicht, wie lange, ist glaube ich 2 Stunden 9, glaube ich, dauert der. Mhm. Und das ist auch so eine Erfahrung, die darüber muss man auch länger nachdenken, über so einen Film. Ja, auch wenn das Ende manche sagen, also gesagt haben, dass sie das klischeehaft fanden. Das hat aber dann schon ein bisschen zu hohen Anspruch, glaube ich, wenn man, also nicht zu hohen Anspruch, aber ich glaube, das Ende ist fein. So.
Okay.
Kann ich sehr empfehlen, Martin Eden, der ist momentan auf Amazon Prime, glaube ich.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher, also wir haben über Amazon Prime geschaut, vielleicht hat die Person auch einfach nur Amazon Prime runtergeladen, also den auf Amazon Prime gekauft. Mhm. Ist auch lustig, bei einer Szene, wo es richtig emotional wurde, wurde auf einmal angezeigt, Akkustand niedrig. Also, Moment mal, du hast auf 16 mm gedreht. Einfach über dem Laptop gestreamt wurde. Das war lustig.
Also er läuft scheinbar nicht auf Prime, sondern man muss ihn ausleihen. Genau.
I'm sorry. Aber ich kann ihn sehr empfehlen. Martin Eden, ein italienischer Film über das gleichnamige Buch.
Interessanter Name auch irgendwie.
Ja, der sagt das auch immer so richtig poetisch. Martin Eden.
Und aber ist, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hast, gebürtiger Italiener?
Ja, in dem Film.
Ja.
Ja.
Okay.
Das spielt in Italien auch.
Ja,
das ist ein italienischer Film, der in Italien Martin spielt. Eden.
Okay.
Und das spielt halt im Setting der 30er ungefähr, 1930er, also kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Und dann ging es halt auch um den aufsteigenden Faschismus, so leicht am Rande. Aber das ist interessant, der Film schafft es, das halt nicht als Hauptthema zu machen, aber gleichzeitig schwingt es halt so mit.
Ja. Okay, sehr interessant.
Ja, also ich habe ein bisschen kryptisch auch geredet, ich weiß, aber ich wollte den Film halt auch, er ist einfach so viel
und das finde
ich
toll. Was war quasi so der Winkel zum Genre? Also warum wurde der da quasi vorgestellt?
Das haben wir hinterher auch besprochen. Mhm. Ich glaube, das Erste, was ich eigentlich ganz gut fand, die Beschreibung, was dann jemand gesagt hatte, war Historienfilm.
Ja, aha.
Also okay. So monumentalmäßig. Also so monumental ist es nicht so, halt nicht diese großen Bilder wie jetzt ein Ben-Hur zum Beispiel, aber oder Gladiator, aber ich würde schon sagen eher Historienfilm dann als Genre. Davor hatten wir auch schon mal einen Horrorfilm, wir hatten eine Komödie und so, also deswegen, das war so das diesmal. Aber ich habe das mich auch gefragt am Anfang, okay, welches Genre soll das jetzt abdecken, weil Buchadaption ist kein Genre, I'm sorry.
Ja, ich frage mich aber auch, ob Historienfilm dann ein Genre ist, weil das ja eigentlich nur eine Aussage darüber trifft, wo die Geschichte herkommt und nicht, was für ein Gefühl mir das vermittelt oder was für eine Gattung das ist. Anders als das Drama oder Comedy oder.
Ja, aber also Genres sind ja generell ist man so ein Problem.
Ja.
Und natürlich ist Historiendrama oder Historienfilm nicht das gleiche, also nicht gleichwertig mit Genres wie Komödie oder sowas, wo es klar definierbar ist oder eher deutlicher abgegrenzt ist. Aber ich glaube, die wollten den Film unbedingt zeigen.
Ach so, okay.
Kann ich auch verstehen. Ich finde ihn sehr gut.
Ja. Okay.
Deswegen große Empfehlung, Martin Eden.
Alles klar.
Auf 16 mm gedreht. Achso, eine Sache, die Sache interessant ist. Der Film wird auch noch mit Stock-Footage untermauert.
Mm.
Also okay. Es passt, finde ich, ziemlich gut.
Na gut.
Ja.
Nice. Ja, okay. Manchmal holprig, aber ja.
Der Filmfritzen Fragenflash.
Warum sind unsere Intros so leise in letzter Zeit?
In letzter Zeit, vielleicht habe ich es einfach nicht hoch genug gedreht. Aber ich habe gerade gesagt, holprig, weil irgendwie, wenn ich nicht den letzten Film nenne, dann habe ich irgendwie Probleme damit, das über zu moderieren. Aber so. Der Filmfritzen Fragenflash, ihr könnt uns Fragen auf Instagram stellen, @filmfritzen, da posten wir immer einen Fragensticker rein. Diesmal hat es niemand gemacht, außer natürlich unsere Social Media Managerin. Sie hat 2 Fragen reingeschickt und zwar einmal: Frodo oder Fred Feuerstein? Ist die Frage Frodo Beutlin oder Fred Feuerstein oder Frodo Feuerstein oder Fred Feuerstein?
Gibt es Frodo Feuerstein?
Ich glaube nicht.
Ich kenne mich zu wenig mit Fred Feuerstein aus und vor allem die Allegations, die jetzt zu ihm rausgekommen sind, da bin ich auch eher auf der Seite von Frodo.
Ja. Nee, ich bin Team Fred Feuerstein, glaube ich.
Was
sind die Allegations rausgekommen zu Fred Feuerstein?
Also ich finde, das ist so ein Typ, also wenn man das hört, Fred Feuerstein, dann würde man in der heutigen Zeit auf jeden Fall irgendwas finden, wenn es diesen Menschen geben würde. Ja. Und Fred Feuerstein hat das und das gesagt.
Aber es gibt einen deutschen Komiker, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Der heißt Herbert Feuerstein. Und der, finde ich, hat einen ähnlichen Ring to it wie Fred Feuerstein. Und ich glaube, der war aber cool.
Sicher?
Naja, jetzt ist er tot. Man darf nicht schlecht über Tote reden, Felix. Genau, aber ich glaube, ich mag die Umgebung von Fred Feuerstein lieber. Ich glaube, der ist positiver gestimmt, weil der auch nicht immer die ganze Zeit irgendwas zu tun hat mit irgendwie einen Ring irgendwo reinwerfen oder so. Und der sagt einfach, jabba dabba du, der fährt mit seinem Laufwagen zur Arbeit. Ich finde aber viel cooler, wenn die Frage wäre, Frodo oder Barney Geröllheimer, weil Barney Geröllheimer ist sein Kumpel, der nebenan wohnt, sein Nachbar. Und ich liebe Barney Geröllheimer, das ist ein ganz toller Typ, der hat auch so eine tolle Stimme. Der wird im Deutschen gesprochen von der Ursynchronstimme von Ernie.
Ah.
Ja, die haben deswegen halt beide so eine hohe Stimme. So. Ja, Fred! Das
hört sich eher an wie Tata aus der am großen Blau.
Ja, das stimmt. Ich bin nicht so gut, was das so. Aber genau, meinetwegen soll ich dann Fred Feuerstein. Und dann gab es noch die Frage, einfach um das auch ausgewogen zu haben. Vor allem Fred Feuerstein, wenn gespielt von John Goodman aber, in dem.
Warte mal, wir müssen, bevor du jetzt die Frage abklärst, also sorry, aber hast du mal Frodos Füße gesehen?
Nee. Ist das ein Pro-Argument für Frodo?
Das ist jetzt die Frage.
Weil er so befällte Füße hat. Es ist auch okay, wenn man Haare auf den Füßen hat, wollte ich nur mal kurz gesagt haben.
Ja, ich
Wir wollen jetzt kein Fußhaarshaming machen.
ja, nee, aber wir haben zu wenig über Frodo gesprochen, fand ich.
Ja, okay.
Also, was magst du nicht an Frodo? Der ist im Auenland, der chillt den ganzen Tag, der hat bestimmt auch noch eine Hobbitpfeife, die er da anbieten kann.
Ja, aber ich finde...
Der ist auch voll nett.
Ja, aber er ist einfach der langweilige Main-Character.
Ja, okay.
Er hat halt so viele interessante Figuren um sich rum. Samwise Gamgee.
Ja, mit dem
wieder der Sidekick, den finde ich mega cool.
Ja, aber du musst dich ja auch irgendwie mit der Hauptfigur irgendwie identifizieren können. Und ich weiß nicht, geht's bei den Feuersteins irgendwen, mit dem man sich identifizieren kann?
Kommt drauf an, wer du bist.
Also ich laufe immer rum und singe Jabba Dabba Du, wenn ich die Uhr
dann kannst du dich mit Fred Feuerstein identifizieren.
Ach so, okay, dann ändere ich meine Meinung.
Okay.
Wegen Freds. Nee, wegen. Was wessen Füße findest du besser? Frodos oder Fred?
ich glaube, da wäre ich mal Frodo.
Okay.
Ja, aber das ist ja nicht alles. Da hängt ja noch ein ganzer Charakter dran.
Ja, aber. Ja,
außerdem mag ich das Outfit von Fred vorstellen. Es gab bei uns im Dorf gab es immer den einen Typen, der jedes Fasching als Fred Feuerstein gegangen ist. Das finde ich, das ist einfach geil.
Weil ja auch selber Fred hieß, ne?
Nee, du meinst, ich meine den anderen mit dem Bart, der das Kalthaus gerettet hat. Der war immer als Fred Feuerstein.
Das versteht keine Sau.
Ja, ist auch egal, ich wollte, dass du es verstehst.
Ja, nee, danke schön.
Damit wir auf einer Seite sind. Das ist geil.
Oh Gott. Okay, komm. Nächste Frage.
Ja, aber Herr der Ringe natürlich ganz toll, aber ich finde, ich habe Angst, dass Familie Feuerstein aus unserer Kultur verdrängt wird.
Okay, ja. Doch, ja gut, das stimmt.
Ja,
Herr der Ringe lebt länger weiter.
Ja. Und die nächste Frage und die letzte Frage für heute war Filmfachwissen wann?
Also
das, ich weiß nicht, ob das ein Format quasi sein soll.
Ich frage mich halt auch, ob wir jetzt einfach so ein, wie die Uni Kiel so ein Filmlexikon-mäßiges rausbringen sollen.
Deswegen, das wäre interessant.
Ja, mit Begriffen aus dem Podcast oder Begriffen?
Ja, einfach mit dem Filmbegriff. Wir sagen einfach, wir erklären das alles, wir nehmen einfach das Lexikon von der Uni Kiel und machen das normal, aber schreiben unseren Namen drauf.
Also das Lexikon von der Uni Kiel geht um Filmbegriffe, die einfach alle wie in einem Duden erklärt werden.
Ja, ist halt ein Lexikon. Aber ich frage mich auch, was die Uni Kiel eigentlich plötzlich gemacht hat. dass das Ding ist, worauf die ganze Filmwissenschaft in Deutschland sich beruft.
Ja.
Weil ich glaube, in Kiel kann man noch nicht mal Filmwissenschaft studieren.
Weiß ich nicht.
Das ist doch, also... Ich habe sonst noch nie von der Uni Kiel gehört, außer als eine Freundin von mir mal am Überlegen war, da zu studieren zu gehen, sich das dann angeguckt hat, gesagt, finde ich nicht gut und ist dann wieder weggegangen und ist dann nicht dort studieren gegangen.
Aber ich finde es so lustig, dass dieses Film, also in der Filmbubble, so im Wissenschaftsbubble, ist halt, kennt jeder dieses Lexikon.
Ja, eben.
Und deswegen, ich habe auch random irgendwie vor ein paar Tagen in der Uni so eine Karte gesehen, und einfach nur drauf stand, Uni Kiel Filmlexikon.
Ja.
Aber nur das. Aber okay. Nichts mehr. Also deswegen war ich so, okay, ja, es existiert immer noch, schön.
Ja, toll, gut. Going strong.
Okay. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Link übersehen oder so. Vielleicht war auf der Rückseite was, keine Ahnung. Aber da passt ja auch nicht das ganze Lexikon drauf. Also warum, ja. Hä? Ja, egal. Komisch. Das war sehr gut. Also wenn man sich halt mal irgendwie Behind the Scenes oder sowas anschaut zu einem Film und sich dann fragt, was ist ein Gaffer oder
ja,
sowas, dann stimmt, kann ja. man da einfach im Filmlexikon nachschauen. Das ist super verständlich erklärt. Ich glaube auf Deutsch auch nur, oder? Oder ist es auf Englisch?
Weiß ich nicht.
Na, ist auch egal.
Aber zu der Frage übrigens, ich glaube, das ist ein Format, was mir mal irgendwie so im Kopf rumgespinnt ist, zu sagen, ah, wir machen jetzt auf Instagram oder TikTok oder so, machen wir da irgendwie so Erklärungen von, was beim Film so abgeht. Weil ich glaube, es gibt tatsächlich einige Sachen, die wir wissen, die viele andere Leute nicht wissen. Aber ich weiß nicht, ob viele andere Leute uns hören und uns auf Instagram sehen. Ja, oder ob alle Leute, die uns verfolgen im Internet, viel besser Bescheid wissen über alles außer wir, als wir.
Ich glaube auch, dass wir damit eher, wir haben nicht die Reichweite, um Leuten erklären zu können, was es ist, weil die Leute, die uns tatsächlich hören, glaube ich, wissen das alles, was wir auch wissen. Oder zumindest einen großen Teil. Oder sogar mehr wissen die wahrscheinlich.
Ja.
Ja, genau.
Also vielleicht nie, aber bei Reels oder bei TikTok zum Beispiel ist es ja anders, weil da kannst du halt potenziell noch Leute erreichen, die du nicht kennst.
Ja, stimmt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem
Das Filmfritzen Trailer Quiz.
Genau, mit dem Das Filmfritzen Trailer Quiz. Was ist denn das Filmfritzen Trailer Quiz, Erik?
Beim Filmfritzen Trailer Quiz machen wir es so, wir haben jeweils Audiodateien mitgebracht für Trailer, die wir uns gegenseitig vorspielen. Also kein Video, sondern nur die Audio. Und wir zeigen uns das gegenseitig. Wir wechseln uns jedes Mal ab. Der eine gibt dem anderen einen Trailer für einen Film, der bald noch rauskommt. Und der andere gibt dem einen einen Trailer für einen Film, der schon mal irgendwann gestartet ist. Also irgendwann in der Vergangenheit. Kann auch letztes Jahr gewesen sein oder so.
Oder vor 20 Jahren.
Oder vor 40 Jahren.
Vor 200 Jahren nicht, aber so vor 100 Jahren würde mittlerweile auch passen.
Das geht auch, genau. Wir spielen uns nur die Audio dazu vor und wir können einen Stopp sagen, um den Film zu erraten, wenn wir wissen, um welchen Film es sich handelt. Mhm. Mir ist aufgefallen, wir hätten vielleicht mal von Anfang an das tracken sollen, wie viele Sekunden der jeweils andere gebraucht hat, um am Ende quasi so ein Scoreboard zu haben.
Ja, gut, stimmt, hätte man machen können.
Aber haben wir nicht gemacht und dementsprechend war es das jetzt. Gut, wir können auch mit diesem Jahr, New Year, New Us. Nö.
Ich habe nämlich richtig Angst vor diesem Mal.
Okay.
Weil ich das Gefühl habe, da kommt jetzt irgendwas, was du kennst, wo du sagst, hey, das kennt man, darüber redet jeder. Und jede. Aber ich glaube, weiß nicht.
Das Ding ist, deswegen habe ich es vorhin auch angesprochen, das ist jetzt auch so ein bisschen unser Gimmick, das Trailer-Quiz. Das ist ein Ding, das Filmfritzen-Trailer-Quiz, weil wir jetzt bei der Spotlight das auch gemacht haben. Wir haben dann nämlich immer so eine Bluetooth-Box gehabt und dann per Handy. Also
bei den Kinos.
Bei den Artus-Kinos, beim Harmony, alle zwei Wochen ist die Spotlight-Sneak. Wir sind nicht alle zwei Wochen dabei, aber die ist alle zwei Wochen und die lohnt sich sowieso immer. Mhm. Aber wenn wir da sind, dann machen wir das Trailer-Quiz. Wir spielen Trailer vor, machen das genauso wie hier eigentlich. Jemand aus dem Publikum kann sich melden, wenn die Person meint, den Trailer erraten zu haben. Und dann gibt es irgendwie Freikarten fürs Museum oder so.
Ja, aber und demnächst auch mit Bild wahrscheinlich.
Genau, und das ist ein bisschen ein Problem. Fangen wir mit dem alten Trailer oder mit dem neuen Trailer an?
Wir fangen mit dem alten Trailer an.
Okay, dann sage ich gleich noch was zu dem neuen Trailer. Aber fangen wir erstmal mit dem alten Trailer an. Genau, folgt uns auf Instagram, damit ihr Bescheid wisst, wann wir da sind, weil um euer Wissen mit Trailern unter Beweis stellen zu können. Bei den Spotlight machen wir immer nur Trailer zu Filmen, die
bald noch
nicht
starten,
gestartet sind. Genau. Okay, ich fange schon mal an.
You got your toothbrush?
Check.
Do you have your deodorant?
Check.
Do you have your cozy clothes?
Got that.
What?
Do they know I'm black?
Should they?
You might wanna, you know.
Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want...
Get Out.
Richtig. Mm-hmm. Get Out, ein Film von Jordan Peele aus 2018 oder so. Oder 2017 vielleicht sogar.
Soll ich nachschauen, bevor wir hier was Falsches sagen?
Aber so um den Dreh, ich glaube 2018.
Hm. 2017?
Ah, krass.
Und der hat den Oscar gewonnen im darauffolgenden Jahr für bestes Originaldrehbuch. Mhm. And rightfully so. Ich fand ihn so gut. Ich habe den, glaube ich, auf Blu-ray geschenkt oder so.
Ja, ich habe den auch.
Wir hatten den
zusammen geschaut.
Wir hatten den dann zusammen geschaut und ich fand ihn richtig gut. Also ja, ist so, der ist auch so, auch lustig, aber der ist auch sehr, also finde ich jedenfalls, also halt so absurd auf eine Art und Weise.
Absurd trifft es sehr gut.
Genau.
Deswegen schafft es aber auch gleichzeitig halt so eine Gesellschaftskritik damit einzubauen, aber halt auch so eine perfiden Art und Weise. Also weil er halt so, ich liebe das, wenn Filme dich so reinlullen mit Bildsprache und so weiter, die du kennst, mit einer Inszenierung, die dir nicht fremd ist und dich dann komplett in den Wirbelsturm mit reinzieht von irgendeinem Scheiß oder so.
genau. Und
also ich würde nicht sagen, dass es da irgendein Scheiß ist, sondern das ist einfach abgefuckte Scheiße, die da passiert. Es ist halt einfach ein Trip. Es ist ein krasser Trip. Ich glaube, ich würde den Film auch, also es ist ein extrem guter Film und auch irgendwie einer, der so einen ganz eigenen Tonus findet innerhalb des Genres. Also ich bin jetzt kein großer Horror-Fan oder so, aber er schafft es schon halt so, was sehr Eigenes damit zu machen.
Ich würde nicht behaupten, dass ich einen Film nennen könnte, den ich damit vergleichen würde. Also ich glaube, es gibt wenig Filme, die was Ähnliches erreichen wie Get Out.
Ich glaube, wenn man die Gesellschaftskritik wegnimmt, dann könnte man, finde ich, Midsommar ein bisschen mitzählen. So von dem, Midsommar macht auch noch was Eigenes, aber Midsommar schafft es auch halt teilweise, dich so in diese friedvolle, also angeblich friedvolle Welt quasi dann zu integrieren, dass du dir zwischendurch denkst für ein paar Minuten, ach, eigentlich ganz nett hier. hoffentlich geht alles gut aus. Ich glaube, da würde ich da vielleicht eine Parallele sehen.
Ja.
Aber sonst, schwierig.
Das war auch Jordan Peeles Debütfilm, ne?
Ja. Yeah.
Also er war ja vorher Darsteller, auch vor allem durch Key and Peele, die Sketch-Sendung mit King Michael Key. Und dann sagt er, ich mache jetzt Filme und schreibt er dieses geile Drehbuch.
Ja, und das macht er immer noch Filme. Also auch,
genau,
auch Nope
hat er auch gemacht.
Und dazwischen war noch Us.
Ja.
Ich hab heute erst zu jemandem gesagt, wie hieß denn der andere Film von Jordan Peele? Wii? Us. Und genau, ich glaube, der hat nicht so gute Kritiken bekommen.
Ich glaube, da gibt es auch viele Liebhaber. Also ich glaube, den muss ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen.
Same. Lass uns zusammenschauen, ich habe Angst vor Horrorfilmen.
Ja, können wir machen, der soll ja auch echt gruselig sein. Mhm. Genau, und Nope fand ich nett, glaube ich. Also nett ist der kleine Bruder von Scheiße, und das meine ich nicht. Aber Get Out fand ich da noch deutlich besser, weil Nope ist ja auch kein Horrorfilm in dem Sinne.
Nee. Ich finde, Nope hat so einzelne Momente, die richtig geil sind.
Ja.
Aber es fehlt so manchmal der Kleber zwischen den Zähnen. Was auch okay ist. Ich glaube, deswegen habe ich nicht so Spaß dran, weil der Flow irgendwie nicht so da war, der den Get Out halt richtig gut hinkriegt. Aber Nope war trotzdem halt, hat auch sehr viel Substanz einfach. Und das finde ich toll, dass der halt nicht einfach sagt, okay, ich habe eine Idee und die setze ich um, sondern man merkt, dass er sau viele Ideen hat und die versucht hat, in diesen Film einzubauen. Ja. Und deswegen wirkt er vielleicht an manchen Stellen so ein bisschen überladen, aber halt auch nicht. Deswegen, ich finde ihn trotzdem halt sau interessant und ist halt ein Film, den man sich anschauen kann. Im Sinne von, wenn du dir einen Film anschauen möchtest mit Substanz, kann ich den sehr empfehlen.
Ja. Ich mag hier das, auf Letterboxd lese ich gerade. My favorite commentary that I've read about this movie was from Ryan Johnson, who said, I love that if the movie Get Out existed in the world of Get Out, the parents would have told Chris how much they loved Get Out.
Ich dachte, das hat was mit Nope zu tun, aber nee.
Nee, Get Out.
Aber auch beide Filme mit Daniel Kaluuya.
Genau.
Sehr guter
Schauspieler. Toller Schauspieler, einer der besten der Generation auf jeden Fall.
Hat auch in Sicario mitgespielt, eine tolle Rolle gehabt. Und in Johnny English jetzt erst recht. Johnny English 2.
Er war auch in Kick-Ass 2, apparently, aber auch er hat auch gesprochen in Spider-Man Across the Spider-Verse.
Stimmt, ja.
Spider-Punk.
War auch gut.
Genau. Alright, Get Out angucken. Muss ich auch mal wieder machen, ne? Habe ich ja seit 6 Jahren nicht geguckt.
2019, glaube ich, haben wir den
gesehen. Ja, eben, das ist schon krass, wie lange das mal.
2019 im Frühjahr.
Genau, okay. Ich hab jetzt den aktuellen Trailer für dich und ich sag danach was dazu.
Okay.
Sam, you've done well. But this game has got to stop at once.
Stop. Ist es Captain America 4? Oh, ein Glück.
Es ist Captain America. Ich dachte erst, du sagst nach Sam schon Stopp. Mhm. Weil er quasi der Hauptcharakter einfach direkt genamedroppt wird. Als erstes. Aber ich glaube, du hättest es auch danach direkt gehabt.
The global power
Warte.
Is shifting.
Achso.
Do you want me?
Haben wir das eben gerade Harrison Ford gesprochen hat?
Nee, aber das
Roar, ja, das ist schon.
Der Red Hike, der auch wieder im Trailer dann wieder revealed wird, wo ich denke, das wäre eine tolle Überraschung. Aber
es gibt mittlerweile so viel Videomaterial vom Hulk.
Ja, eben, genau.
Das ist halt so.
Vom Red Hike. Aber ich finde, das ist wahrscheinlich einer der einfachsten Trailer, den ich hier bis jetzt präsentiert habe. Mhm. Und das ist eben deswegen der Fall, weil wir halt die Trailer-Quizzes bei den Spotlights gemacht haben und ich halt keinen Trailer nehmen wollte, den wir da schon besprochen haben oder den wir da schon vorgestellt haben. Und da ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich habe auch vorhin eingegeben auf YouTube, Trailer 2025. Und es ist einfach eine Shitshow. Es ist so crazy. YouTube, das gesamte Internet ist komplett im Arsch, weil mindestens 50% von den Videos, die mir angezeigt werden, sind KI-generiert.
Oh, ja.
Top Gun 3 steht hier zum Beispiel. Und da ist dann so ein grauhaariger Tom Cruise, der halt nicht mal so aussieht im echten Leben. Oder was habe ich hier noch? Working Man könnte auch KI-generiert sein, aber das ist ein Film mit Jason Statham, der einen Vorschlaghammer in der Hand hat. Mission Impossible 8. Ich hatte vorhin hier noch mehr. Hier Putin.
Das ist ein Biopic oder was?
Weiß ich nicht, aber das ist auch eindeutig ein KI-generiertes Gesicht hier, oder?
Ja, klar.
Also das ist auf jeden Fall kein Foto.
Also ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber ja. Nee, stimmt, das ist schon... Scheiße.
He-Man, wo der Trailer noch nicht so draußen ist. Den hätte ich auch zeigen können, aber den kennst du wahrscheinlich nicht. Death of a Unicorn, das ist ein neuer A24-Film, der kommt Anfang des Jahres schon raus.
Nee, aber hat mir was gesagt. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir extra in Preparation hierfür, weil ich richtig Angst hatte, weil du,
ach so,
als wir beide darüber gesprochen haben, welche Trailer wir zeigen, bist du mir angekommen mit irgendwelchen Trailern zu Filmen, von denen ich noch nie gehört hatte. Und du meintest so, über die redet man die ganze Zeit in der Filmwelt. Und ich war so, was?
A Real Pain zum Beispiel?
Ja, also ich hab mir dann extra hier in meinem Notizbuch mehrere Filmtitel aufgeschrieben, die noch starten diesen und nächsten Monat.
Aber Brutalist steht auch drauf, ne?
Genau, ich habe A Real Pain aufgeschrieben, The Brutalist, Baby Girl, Ballspiel, weil ich so schnell geschrieben habe, Paddington 3, Wolfman,
okay.
September 5, aber der ist, glaube ich, schon gestartet.
Ja, genau.
Und
mit Leonie Benesch.
Ja, We Live in Time ist auch schon gestartet und Juror Nummer 2.
Ja, das sind so, also Jury Number 2, der spielt halt Nicholas Holt die Hauptrolle und das ist ein Clint Eastwood-Film, also das könnte man schon gehört haben. The Brutalist hat den Golden Globe gewonnen für bestes Drama.
Ja, deswegen, ich habe extra nochmal kurz reingeschaut, okay, was gibt's überhaupt für Sachen. Also, das habe ich noch nie gemacht, eigentlich ist so ein bisschen Cheating, aber zum Glück war es ja keiner von den Filmen.
Ja, eben, deswegen, aber ich habe meine Liste hier geschrieben mit Filmen, die ich im Kino noch gucken will und ich glaube, die Filme, die du genannt hast, stehen alle drauf. Also auf jeden Fall The Brutalist, der wird sehr viel als Monumentalfilm beschrieben, das, was du halt schon gesagt hast. Warte, ich muss mal kurz meinen Chat finden, wo ich das reingeschrieben habe. Und der dauert halt auch 3 Stunden und so, aber das ist auf jeden Fall, ich hoffe, dass der, wenn es vielleicht drauf ankommt, dass The Brutalist Best Picture gewinnt und nicht Emilia Perez. Weil Emilia Perez den Golden Globe gewonnen hat für Best Musical/Drama, Zoe Saldana hat den Golden Globe dafür gewonnen, ich weiß nicht, ob der auch bei Directing oder so irgendwas abgestaubt hat, aber will ich nicht sehen. Da gibt es ganz viel, also es geht mir nicht darum, dass eine Transgeschichte erzählt wird, sondern wie diese Transgeschichte erzählt wird und vor allem auch darum, dass der französische Regisseur gesagt hat, ich lasse diesen Film jetzt in Mexiko spielen und er interessiert sich überhaupt nicht für Mexiko und recherchiert er auch nicht nochmal und castet auch keine einzige mexikanische Schauspielerin. Sondern es sind halt alles... Also Zoe Saldana kann gut Spanisch, aber Selena Gomez halt nicht. Und das hat sie auch gesagt, sie hat gesagt, ihr Spanisch ist halt ein bisschen eingerostet und so und deswegen wurde ihr Charakter extra geändert, dass sie halt auch, also dass sie, glaube ich, halb Amerikanerin, halb Mexikanerin ist. Ich mochte die Performances in dem Film eigentlich schon, aber das sind halt alles so Sachen, wo ich mir denke, ach Mensch, und vor allem, dass der Regisseur da so eine No-Fuck-Attitude gibt, weißt du? Wenn du dich bei Anora zum Beispiel darüber beschwerst, dass die Repräsentation von SexworkerInnen schlecht war, dann ist das auf jeden Fall eine Perspektivsache und das will ich auch niemandem absprechen, aber Sean Baker hat sich in jedem Film mit SexworkerInnen beschäftigt und steht sehr viel in Gespräch mit Menschen, die Sexwork betreiben, genau. Und ihm ist das nicht egal. Und Jacques Audrias ist einfach egal. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Und der hat auch halt auch, auch wie Emilia Perez dann eben diese Transition hat und plötzlich ein ganz anderer Mensch ist und alle ihre Schandtaten ihr komplett verziehen sind und dass sie verantwortlich war für so viele Tote und so. Und das ist einfach, naja.
Ja, das Ding ist, aber dann muss ich auch nochmal zu was sagen. Also ja, was den Regisseur angeht, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist halt auch so, warum macht man so ein Projekt überhaupt?
Ja.
Warum? Also ich habe es vorher nicht gewusst, als ich in den Film reingegangen bin, aber ich habe mir dann auch während des Films gesagt, okay, ist es ein Musical? Ist es ein bisschen überzogen? Mhm. Natürlich denke ich mir jetzt nicht, das ist ja unrealistisch, was da passiert, dass jetzt ein Mafia-Boss auf einmal eine richtig große Friedensstifterin ist. Also da bin ich halt so, die Kritik, die verstehe ich nicht ganz, weil wenn ich mir denke, der Film bricht andauernd die Immersion und dann willst du auf einmal, dass es Sinn ergibt, was du da siehst. Also es ist ja kein La La Land. Also und La La Land kannst du auch diskutieren, macht das alles Sinn, was man da so sieht, dass der jetzt auf einmal da auf diese Bühnenshow noch gehen kann und so. Also deswegen, da bin ich halt so, es ist halt in der Hinsicht dann, verstehe ich auch das Label Komödie, weil es halt sich irgendwie dann auch selber so aufs Korn nimmt und natürlich ist es klischeehaft, aber das kann ein Film auch sein, wenn er halt einfach unterhalten möchte. Das finde ich dann auch okay. Deswegen war das nicht für mein, also habe ich mir auch gedacht, ja, natürlich passiert das jetzt, aber gleichzeitig macht der Film ja am Ende ja nochmal so eine Kehrtwende, ohne zu spoilern, aber halt zu zeigen, ja, es ist halt immer noch der gleiche Mensch, so. Also es ist halt einfach nur halt ein Sinneswandel vielleicht, aber es ist jetzt nicht deswegen Jesus geworden.
Ja.
So. Und deswegen, außerdem, ich verteidige den Film jetzt nicht, also ich verteidige den Film jetzt nicht andauernd, sondern ich finde es nur, es gibt nämlich noch eine andere Schiene, wo der Film krass gehatet wird von einer anderen Community und das sind halt so, das sind ja die Filmbros.
Ach so.
Weil die haben den meistens nicht gesehen und dann sehen sie, oh, der Film ist im Oscar-Rennen gegen, ich weiß nicht, welchen anderen Film sie da sonst nennen, aber halt gegen einen anderen Film, der critically acclaimed ist. Und sagen so, was, und der wird jetzt dagegen Best Picture gewinnen? Das ist ja peinlich. Und dann zeigen die halt immer nur so einen Ausschnitt aus dem Film, nämlich diese Szene, wo sie darüber singt.
From Penis to Vagina. Genau in dieser Transition-Klinik.
Ja, ja.
Und genau, es ist interessant, dass du genau die gleiche Erfahrung im Internet gemacht hast, weil da rege ich mich auch drüber auf. Da störe ich mich auch dran, weil ich mir denke, dass diese Szene absurd und bescheuert und komisch ist und so, ist Absicht?
Ja.
Also hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Ja.
Dass dieses Transition, dass das halt so übertrieben überzeichnet und so wie so ein lustiger Trip in die Shopping Mall dargestellt wird, dass das nicht die Aussage ist, die damit getroffen werden will. Also genau. Und eben immer diese Filme so anhand von 20, 30 Sekunden zu bewerten. Es gibt auch diesen Einsatz von Selena Gomez, den sie dann auf Spanisch sagt, von wegen, immer wenn ich an dich denke, dann vibriert meine Pussy. Ne? Und wo das dann in den Untertiteln. Und da sagen dann auch immer alle, für diese Performance war Selena Gomez nominiert für Golden Globe. Und ich denke so, also der Satz hat schon einen anderen Wert, wenn man den innerhalb eines zweistündigen Films sieht.
Ja, also deswegen, ich würde auch nicht sagen, das ist einer der besten Filme des letzten Jahres. Ich hatte meinen Spaß dabei, ja, das gebe ich zu, und das ist vielleicht auch nicht gut, aber ich habe es halt nicht so als genau gesehen. Und das Krasse ist halt wirklich, man merkt den Leuten an, die haben den Film nicht gesehen.
Ja, das stimmt.
So, und das ist halt dann so richtig peinlich, wenn sie sich dann da hinstellen und sagen, was, sowas gewinnt.
Ja, genau. Ja,
dumm.
Das erinnert mich so ein bisschen an ich hasse auch das Ariel Remake, aber aus non-racist Gründen.
Ja.
Dass es dann zwei Lager gibt. Auf meiner Liste steht sonst noch drauf Better Man und We Live in Time, die habe ich jetzt schon gesehen. Queer mit Daniel Craig, der geht gerade so ein bisschen unter, aber ich habe letztens auch nochmal Challengers gerewatcht und denke so, ah, Luca Guadagnino.
Oh.
Toller Typ.
Ich habe letztens Luca Guadagnino-Film gesehen am Montag.
Bones and All?
Ja.
Ja. Pupille?
Ja.
Ah ja. Und, okay, ich glaube, wir rappen hier gleich noch ab. ich sag noch kurz, A Real Pain, The Brutalist und Die Saat des Heiligen Feigenbaums steht noch mit drauf.
Ja.
Und The Substance will ich auch noch gucken, der läuft aber leider nicht mehr im Kino. Aber wie fandest du den Bones and All?
Gut.
Okay.
Also, ziemlich gut. Also, ich fand es lustig, irgendwer hat es herausgegangen und hat gesagt, das ist Postmodernismus in a nutshell.
Okay. What a Filmwissenschafts way to talk about things.
Ja, weil er Wahrheiten in den Film darstellt, die keine Wahrheiten sind und so.
Ach so, okay.
Also deswegen, ich fand es einfach, es war auch als Witz, glaube ich, gedacht einfach. Also, das ist
okay.
Aber ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber ich fand sie extrem gut.
Taylor Russell, die Hauptdarstellerin.
Ja, ich fand die richtig gut. Ich fand Timothy Chalamet auch richtig gut.
Ja.
Ich fand dieses Unwohlsein hat der Film sehr gut gecaptured und ich habe auch, also wenn man den im Kontrast zu Challengers sieht, das war der Film, den er danach gemacht hat, ist ja ein ganz anderer Stil. Also zwar erkenne ich schon so ein paar Sachen wieder auch, wie er seine Figuren so miteinander interagieren lässt. Also das finde ich halt super, dass es schafft, seine Figuren so viel, so krass Chemie zu geben, obwohl es halt einfach zwei SchauspielerInnen sind.
Ja.
Und dass diese Verbindung, dass er die so, so emotional aufladen kann, ohne halt in Kitsch zu verfallen. Und wenn er in Kitsch verfällt, dann weiß er das auch und so. Also es ist halt so sehr reflektiert, finde ich, in der Hinsicht. Und er möchte halt einfach zeigen, guck mal, so geht Liebe auch, aber es heißt nicht, deswegen, das mag ich auch nicht, wenn Leute sich einen Film anschauen und sagen, oh, der Film, der romantisiert toxische Liebe. Ja, so what? Ganz ehrlich. Okay. Also, natürlich machen das manche Filme, aber meistens geht es den Figuren danach nicht besser.
Mhm.
Ist ja nicht so, dass sie danach heiraten und sagen, oh, Friede, Feuer, Eierkuchen.
Mhm.
Der Film zeigt eigentlich eher, möchte eher so das aufzeigen.
Ja.
So, und das finde ich bei Bones All, wenn, also ich habe das nirgendwo gelesen, aber wenn irgendwer jetzt sich da hinstellt und sagt, Moment mal, das ist gar nicht gut, dass die Menschen essen wollen. Dann denke ich mir auch wieder so, Alter, ein Film ist nicht eine Moral, also ist ja keine Bibel.
Ja.
Ach,
ich finde,
sorry für den Rant.
Aber total spannend, weil ich, also ich glaube, ich würde sogar sagen, das ist mein Lieblings, also mein bisher mein liebster Luca Guadagnino-Film ist, obwohl ich ja auch ein großer Fan von Challengers war. Und Call Me By Your Name war jetzt nicht so mein Fall. Gut, ich habe 3 Luca Guadagnino-Filme gesehen. aber ich fand den so intim irgendwie. Mhm. Also du bist so nah an diesen Figuren dran und irgendwie habe ich auch die ganze Zeit so ähnliche, also ich habe das Gefühl, dass ich sehr stark mit denen empathisieren konnte, obwohl die ja in diesem Kosmos drin sind, mit dem ich zum Glück überhaupt nichts zu tun habe. Menschen zu essen, Kannibalismus und so.
Das würde ein Kannibale auch sagen.
Ja, eben, klar. Aber ich fand Mark Rylance auch richtig, richtig gut in dem Film. Der dann den
Sully
gespielt hat, den fand ich gleichzeitig so ruhig und so eklig und so uncanny irgendwie und so merkwürdig, also so eine ganz, ganz interessante Stimmung, die er da irgendwie vermittelt. Und die Romance fand ich total abzukaufen irgendwie. Ich glaube, meine Review war einfach I'm grossed out and deeply touched.
Das passt
ja. Ja, genau.
Auch die letzte Szene ist halt schon, oh.
Ja. Ja,
absolut. Ich habe die ganze Zeit so meine Augen, also das finde ich, ich hab versucht, meine Hände vor meine Augen zu legen, aber gleichzeitig um ein bisschen noch zu sehen.
Ja. Ja, genau so ist es dann bei Bones and All. Okay.
Man könnte noch eine Sache, die könnte man theoretisch auch mal noch kritisieren, dass er halt diese Szene in der Psychiatrie zum Beispiel, dass er die halt ein bisschen stereotypisch inszeniert. Also wie psychische Krankheiten dann dargestellt werden.
Ja, so.
Das war schon, da dachte ich mir auch schon so ein bisschen, natürlich passiert jetzt das und so, also wenn Leute rumschreien oder in der Ecke sitzen und sowas. Aber ich weiß gar nicht, in welchem Jahr spielt denn der Film eigentlich?
Ich würde so irgendwann Ende der 70er sagen, oder? Oder Anfang der 80er, irgendwann da so rum.
Ja, gut, das würde passen.
Schätze ich jetzt auch nur gerade.
Ja.
Ja. Genau. Ja, gut. Schön, dass wir das auch nochmal besprochen haben. Heute Abend läuft übrigens in der Pupille noch How to Blow Up a Pipeline.
Also, das bringt den Leuten nichts, die Folge jetzt.
Ja.
Außer wir laden die jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde hoch.
Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der Folge Anfang Februar und dann geht's auf die Berlinale. Wir freuen uns schon. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Berlinale gibt's zu sehen auf YouTube. Machen wir wieder einen Vlog dann. Wir machen einen Podcast drüber. Wir zeigen euch Eindrücke auf Instagram und ich schreibe wieder zu jedem Film, den ich sehe, eine Letterboxd-Review. Also könnt ihr da überall reinfolgen, wenn ihr Kram von uns sehen wollt, zur Berlinale. Aber das sagen wir auch alles nochmal Anfang Februar. Wir freuen uns drauf. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wir können vielleicht einen Filmfritzen Letterboxd-Account machen. Geht das?
Ja, klar können wir das machen. Ne?
Ah, interessant.
Können wir auch machen. So wie Cinema Strikes Back, die haben auch einen.
Ah, crazy. Okay, cool. Tschüss.
Tschüss.